96, Dezember 96, die Tim war mal wieder tot. Ja. Und wir haben ja dann Auto entwickeln müssen in 125 Tagen, diesen Zelka GTR. Was ich schon gedacht habe, wie soll das gehen? Weil wir müssen ja ein Rennauto entwickeln und ein Straßenauto, weil der Rattel wollte ja beides beim ersten Rennen in Hockenheim da stehen sehen. Und dann haben wir McLaren gekauft, F1, haben dort den Motor reingemacht. Es gibt Bilder von dem Auto und ich bin da in Hockenheim mitgefahren und dann sind wir nach Jerez, sind da mitgefahren, bis mir unser erstes Monocoque erstmal gefahren ist. Das ist ein Carbon, aber unser 12-Zylinder, weil das im BMW 12-Zylinder drin war, hat gut gepasst. Die Front haben wir modifiziert, weil wir vorne die Wasserkühler hatten und so. Das hat der Gerhard Unger alles ruckzuck gemacht. Das war aber unfassbar. Wenn man heute überlegt, ich würde zu AMG sagen, wir müssen mal gerade aus unserem SL ein Rennauto machen, dann würde man sich erstmal 2 Jahre beraten, ob das machbar ist.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und dies ist der dritte und letzte Teil mit Bernd Schneider. Der DTM-Rekordmeister wird am 20. Juli 60 Jahre alt und ich habe dazu ausführlich mit ihm über seine beeindruckende Karriere gesprochen. In der letzten Woche sind wir bis zu Le Mans 1999 gekommen. Ein eher tragisches Jahr für Mercedes mit einem mehr als glücklichen Ausgang. Aber auch die DTM wird uns weiter beschäftigen. Zahlreiche Formel-1-Fahrer haben ihr Glück ja auch in der Tourenwagen-Serie versucht und wen Bernd Schneider dort alles hat kommen und gehen sehen, wie er Mika Häkkinen erlebt hat und über den legendären SLS Flügeltürer und das darum entwickelte Kundensportprogramm. Darum geht es heute. Passend dazu möchte ich euch auch noch meinen Partner der heutigen Folge vorstellen. Und das ist Mercedes-Benz Klassik-Partner. Denn dank dieses Netzwerkes habt ihr die Chance, eure Klassiker in fachkundige Hände direkt bei Mercedes-Benz geben zu können. Ihr gebt einfach auf der Klassik-Partner-Händlersuche unter www.mercedes-benz.de/Klassik-Partner ein, zu welchem Fahrzeug ihr Hilfe benötigt und findet die Spezialisten in eurer Nähe. Flügeltürer, Pagode oder Strichachter verstehen sich von selbst, aber neu hinzugekommen sind auch die von mir so heiß geliebten C-, E- und S-Klassen, die um die Jahrtausendwende auf den Markt gekommen sind. Und das freut mich ganz besonders, dass man bei Mercedes-Benz auch das Potenzial dieser Fahrzeuge erkannt hat und damit Know-how und Service auch in Zukunft für euch gesichert sind. Alle Infos, wie gesagt, unter www.mercedes-benz.de/Klassikpartner und den Link, den findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und hier ist jetzt für euch auch ein Mercedes-Klassiker. Hier ist Teil 3 mit Bernd Schneider.
So ein kleines Auto, so schön, so filigran. Also da hat Gerhard richtig was rausgehauen. Mhm. Eins der schönsten Autos ever. Mit leider keiner schönen Historie. Mhm. Aber wir sind nach Amerika rüber und da fing das schon an. Wir haben dort einen Motor verbaut mit 90 Grad verdrehter Kurbelwelle. So wie unser Plexius, den jetzt hat, GT Plexius hatte ich es auch.
Ja, okay.
Und weil einfach 90 Grad, das hat ja Audi schon gemacht in der DTM.
V8 gemacht. Ne? Ja.
Und wenn du das machst, hast du einfach bessere Wirkungsgrad von Motor, mehr PS, dreht höher, agiler. Das müssen wir machen. Das Problem war nur, das Ding hat so Vibrationen gehabt, dass alles auseinandergefallen ist. Wir waren da in Amerika. Das war unfassbar. Es ist alles abgefallen. Wir konnten fast nicht fahren vor Vibrationen, weil wir Hustenreiz bekommen haben. Und wir haben dann alles versucht, aber wir haben eine Risse im Getriebe gehabt, weil einfach zu viele Vibrationen waren. Wir haben das nicht in den Griff gekriegt und mussten dann zurück auf diese 90 Grad Kurbelwelle. Und dadurch haben wir halt extrem viel PS verloren. Mhm. Und um das zu kompensieren, sind wir dann auf ganz wenig Abtrieb gegangen. Und das hat unser Auto im Grenzbereich zum Abheben halt vielleicht noch ein bisschen sensibler gemacht als die anderen. Also jeder ist ja geflogen. Ja. Ich meine, das ist, wenn die mal sagen, der Mercedes ist geflogen, der Porsche ist geflogen, der Toyota ist geflogen, der Audi ist, also die haben alle das gleiche Problem gehabt. Unser Auto war vielleicht ein bisschen sensibler als jetzt all die anderen. Mhm. Und unsere sind halt im Fernsehen mit vor 1 Million Publikum geflogen. Und das hat es ausgemacht. Aber ich glaube, der schlimmste Abflug hat nie einer gesehen. Das war Mark Webber im freien Training. Ich bin gefahren noch, um Abstimmung zu machen fürs Qualifying, fürs letzte Qualifying. Und wir haben gesagt, okay, das Webber sein Auto, dieses Auto machen wir schon fertig für Rennen. Die fahren, bereiten sie vor, weil jetzt, ob du jetzt Fünfter startest oder Achter, Pol war eh schwierig. Haben wir gesagt, okay, machen wir nur mein Auto nochmal auf Qualifying. Vielleicht schaffen wir es erste Reihe, erste, zweite Reihe, dritte Reihe. Weil es sieht auf jeden Fall besser aus. Aber wir wussten, dass mit diesen wenigen Leistungen und dem wenig Abtrieb, dass es eh schwer wird. Aber wir haben zu viel in das Programm investiert, zu sagen, wir treten gar nicht an. Und dann ist der Marc gefahren, raus mit voller Tanks halt und fährt hinter dem Frank Bieler im Audi hinterher. Und die Audis waren ja viel zu langsam. Und vor Indianapolis ist so ein leichter Knick, wo der Dambrick eigentlich abgeflogen ist, genau die Kurve. Und da hat der Frank gedacht, okay, da bleibe ich links und lass ihn da, kann er da vorbeifahren. Ja. Und er kommt um den Knick rum und der Wipper war nicht mehr da. Gar kein Auto war da. Und wenn du im Auto sitzt und plötzlich, und du hast vorher jemanden im Spiegel gesehen, und plötzlich ist er weg.
Crash.
Ja, dann denkst du, scheiße, habe ich den übersehen? Wo ist der? Ja. Habe ich ihn abgedrängt oder was ist? Ja. Ja? Und Frankie sah halt, der war total geflecht, weil der Mercedes nicht kam. Und dann eine Runde später ist er dann gekommen, dann stand er da an der Seite, denkt er, oh, wird ausgerollt sein, ja. Und ich bin ja auch an dem Auto vorbeigefahren. Und der stand auf der Strecke links an der Leitplanke und war gar nicht so schlimm beschädigt. Also ich habe auch gedacht, der ist irgendwie leicht angeschlagen oder einfach ausgerollt. Bis der Marc mir mal erzählt hat, dass der ist dort so abgehoben, die Bäume sind ja relativ hoch, also ich schätze mal 20 Meter, ja, 25, der hat die von oben gesehen. Also der muss einen unglaublichen Flug gemacht haben.
Was das für ein Gefühl sein muss, oder? Wenn du so hoch so genau, im freien Fall darunter
fliegt. Weil wenn man den Peter Dambrick seinen Unfall sieht, wie der fliegt im Rennen, ist das gar nicht so hoch. Ja? Also das sieht das so aus, dass er vielleicht so 10 Meter hoch ist.
Ja, vielleicht, ja.
Ja, aber der Marc sagt, wo der das erste Mal den ersten Looping, also hat er nur einen gemacht, weil der ist so hoch aufgestiegen, wo er oben war, hat er die Bäume von oben gesehen. Also, und der hat halt das große Glück gehabt, dass er genau einmal sich gedreht hat und dann das Auto war zwar vorne wieder hoch, aber dann rückwärts aufgeschlagen und dann und vorne dann runter geklappt,
ja, okay.
Und dann links so an die Leitplanke und stand dann da.
Und natürlich für ihn perfekt, weil der Rücken geschützt war. Ne? So, also
genau.
Bis mit dem Kopf da am Sitz irgendwie.
Also der Impact auf seinen Körper war wahrscheinlich nichts Dramatisches.
Aber ich stelle, lass ihn noch einmal weiter drehen und auf den Kopf landen aus 20 Metern.
Das hat er ja im Warm-up dann gemacht.
Ja.
Das war ja das nächste Thema dann in Le Mans, dass wir gesagt haben, ja, da haben wir schon überlegt, okay, wieso konnte das passieren, warum ist das passiert? Und wir haben es dann schon so analysiert, dass wir gesagt haben, okay, wir wissen ja, dass die Autos wirklich sensibel sind auf der Vorderachse, dass das Auto, kann nur sein, dass zum ersten Mal mit volle Tanks, mit Rennabstimmung, dass das Auto einfach zu tief hinten war und Unterluft an der Stelle bekommen hat. Und wir haben das nochmal alles nachgemessen, haben auch die Windkanaldaten nochmal angeguckt und haben gesagt, okay, das war ein Fehler beim Vermessen, weil das kann anders gar nicht sein. Wir hatten ja noch nie ein Problem, noch nie. In dem ganzen Auto haben wir noch nie, wir haben viele Simulationen gemacht, nie so ein Abhebeproblem gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen das Auto neu auf, weil das Chassis war kaputt. Wir haben noch das Testauto dabei gehabt, haben das aufgebaut über Nacht. Und haben gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall mit drei Autos starten. Vielleicht haben wir da eine Chance, irgendwie
zu gewinnen.
Ja, durchrollen und einer Podium zumindest. Ja. Also mit einem Auto ist immer schwierig. So, und dann haben sie das Auto aufgebaut und der Marc fährt, der hat ihn direkt wieder rausgeschickt im Warm-up am Samstagmorgen und der fährt hinter der Corvette, ich habe das Bild auf meinem Handy, fährt hinter der Corvette über die Kuppe und hebt ab und überschlägt sich wieder. Aber diesmal hat er nicht gegangen, weil man war nicht so schnell, ist er nur aufs Dach und auf dem Dach ist er dann gerutscht bis Mulsan. Wo das im Fernsehen kam, haben alle erst gedacht, das ist ein Replay oder so. Wir haben das irgendwo die Bilder gefunden, aber die gab es ja gar nicht. Und das war Wahnsinn. Und da war dann schon, da war die Kacke am Dampf. Ja, kann ich gar nicht anders sagen.
Also
weil, Hauk hat da direkt gesagt, wir müssen uns zurückziehen. Also das ist unmöglich, weil gerade Le Mans mit der Vorgeschichte, die wir haben, wir haben jetzt zweimal Glück gehabt, dass nichts passiert ist, wir dürfen auf gar keinen Fall fahren. Und ich habe gesagt, hey, klar müssen wir fahren, das gibt's doch gar nicht. Das muss doch eine Ursache gehabt haben und wir haben dann alles Mögliche nochmal analysiert und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt Regen-Setup machen, also das heißt, du fährst mehr Abtrieb, wir haben vorne die Ohren dran geschraubt, dass vorne mehr Abtrieb ist, muss hinten natürlich auch mehr machen, sind wir zwar nicht mehr so schnell auf der Gerade, aber wir können eigentlich safe fahren, ja. Und dann Professor Hubert war ja da, unser CEO, und dann haben wir mit dem abgestimmt und ich bin dann extra nochmal zu denen hin und habe mich mit Gerhard und mit allen gesagt, ich vertraue das. Also ich bin 100% sicher, dass wir ins Ziel kommen. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Dann haben wir, wie gesagt, wir haben das mit diesen, wir haben uns nochmal die Daten aus dem Windkanal angeguckt, wie viel Kilo Unterschied es ist, mit diesen Flips vorne zu fahren. Dann 100% nochmal gemessen, dass wir von hinten nicht zu weit eintauchen können, weil das ist das nächste Problem, wenn du statisch da stehst, hat so ein Auto, sag einfach vorne 50 mm, hinten 110. Mhm. Bei 300, ich bin mit dem Auto 352 immer noch gefahren, ne? Obwohl er wenig Leistung hatte, bist du hinten bei, ich sag mal, 30 mm Bodenfreiheit und vorne bei 80, weil die haben ja vorne keinen Flügel. Und auch wenn der Unterboden hat zwar Abtrieb, aber nicht so viel, wie jetzt so ein Flügel da vorne ist. Mhm. Bei 80 mm ist alles gut, bei 120 hebt das Auto ab. Das heißt, wenn nur irgendwas ist, wo 40 mm vorne mehr ausgefedert wird, steigt das Auto. Und das musst du halt verhindern. Und durch diese dritten Dämpfer auf der Hinterachse vorne haben wir Ausfederungsbegrenzung hingemacht, dass er gar nicht so weit ausfedern kann. Mhm. Und wir haben wirklich sehr viel gemacht. Und ich habe gesagt, wir müssen fahren. Dann habe ich Norbert überredet. Und er hat ihm zugestimmt mit Hubert. Die haben es ja nochmal beraten. Haben gesagt, okay, wir fahren. Aber Regensetup, das heißt also mehr Abtriebvariante und nicht direkter Windschatten. Also immer leicht versetzt, damit wir im Nachhinein wissen, wir es noch schlimmer. Aber wir haben es halt so gemacht, immer so halb versetzt, dass wir nicht im direkten Windschatten sind. Und lief auch einigermaßen. Wir waren nicht so schnell. Ja, wir konnten mit diesem, war maximal Podium drin.
Aber in diesen Kuppen seid ihr nochmal vom Gas gegangen oder so?
Nee, also war auch kein Problem. Solange du nicht, also wie gesagt, wenn das Auto von dem Setup gut gepasst hat, weil dem Marc sein Auto was geflogen ist, beim zweiten Mal war es selber Problem. Ja. Bei dem ersten Auto, sag ich mal, hat man sich gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil es hat niemand gesehen. Man hat immer nur gedacht, das hat der gemacht, der hat irgendeinen Scheiß gemacht. Oder, keine Ahnung. Also man hat sich nicht so richtig damit beschäftigt, ob das jetzt ein technisches Problem war oder vielleicht ein Fahrer, der ist auf einen Korb gefahren oder keine Ahnung. Ja, okay. Und man hat auch nicht, ich weiß nicht, ob man so richtig kapiert hat, was überhaupt passiert ist mit dem Überschlag. Mhm. Ja. Aber am Samstag im Warm-up, das haben alle gesehen und da haben die gewusst, da ist auf jeden Fall ein Problem. Scheiße, ja. Und da hat man sich dann mal richtig, hätte man das vielleicht an dem Mittwoch, wo das schon passiert ist, hätte man vielleicht die nächsten Tage sich noch ein bisschen besser darauf vorbereiten können. So haben wir halt den Samstag Warm-up Ende bis zum Startanfang gehabt, zu überlegen, fahren wir oder fahren wir nicht und was machen wir, wenn wir fahren. Wir haben sogar Adrian Newey angerufen, die waren irgendwo beim Formel 1 Rennen, glaube ich, in Kanada oder so. Aber das hätte man sich auch sparen können. Ja. Auf jeden Fall sind wir dann gestartet und ich bin aus dem Auto raus, bin mich umgezogen und bin im Container oben und höre nur auf einmal Safety Car und ich höre halt die Startnummer von dem anderen Auto. Und ich habe aber nichts verstanden, war ja Französisch, ja, nicht so richtig verstanden, was er gesagt hat. Und mein Teamkollege, der Franck Lagorce, der war im Auto und ich war immer noch beim Umziehen und auf einmal kommt der Pietro Lamy war im Auto, der Franck war in der Box und er kommt hoch zu mir in die Box und sagt, Bünd! He flew into the forest. He flew into the forest. Ich, wer ist in den Wald geflogen? Peter flew into the forest. But he's okay. So, und dann habe ich mich schnell angezogen, bin runter in die Box und denke, was ist los? Und dann habe ich die Replays gesehen. Und ich war so froh, dass der mir gesagt hat, dass der in Ordnung ist.
Ja,
weil ich war ja mitverantwortlich, dass wir gefahren sind.
Ja.
Stell dir mal vor, da wäre was passiert. Und der Norbert Haug hat einen Satz da ganz richtig gesagt. Das war der glücklichste Tag von ganz Mercedes Motorsport. Mhm. Wenn dort irgendeinem was passiert wäre, hätte es kein Formel-1-Engagement, es hätte gar nichts mehr gegeben. Ja. Mercedes hätte direkt den Stecker rausgezogen. Und deswegen, wenn man diesen CLR heißt er, dieser Flieger, wenn man den heute sieht, ist das ein ganz besonderes Auto. Und man muss dem eigentlich sagen, weil du musst überlegen, der Peter Dumpy, wo der da abgehoben ist, du siehst, da ist die Bridgestone-Werbung, das verpasst da um 20 Meter, mhm, so ein Betonflock, wo die Kabel verlegt sind, die in Frankreich oben, mhm, verpasst er um 10 Meter. Und er macht einen Überschlag und landet in der Schneise, die die vorher abgeholzt haben. Ja, und landet und am Beifahrerseite kommt der Baumstumpf durchs Auto. Und er hat nichts, keinen Kratzer. Weißt du, was er machen musste? Die Franzosen haben ihn abgeholt und zuallererst hat er Alkoholtest machen müssen. Weil das ist ja auf öffentlicher Straße. Und das ist in Frankreich, sobald du einen Unfall hast auf der Landstraße, machst du Alkoholtest. Und der hat Alkoholtest, der war fix. Der kam in die Box, der war weiß wie ein weißes Papier. Ja. Und noch mehr geschockt war, dass er das Alkoholtest machen musste. Ja, und da hat man mein Auto auch aus dem Rennen abgezogen, war ja klar.
Ja.
Also wir konnten ja, es war mehr Glück, kannst du an einem Wochenende nicht haben,
naja, dass das stimmt.
Wir 3 Abflüge haben und kein Streckenposten, kein Zuschauer und kein Fahrer verletzt. Ich sag mal, da brauchst du nicht drüber nachdenken, das Auto nicht zurückzuziehen. Ja, weil so viel Glück kannst du nicht.
Das sieht ja so dramatisch aus. Also das Auto ist unvermittelt Rennwagen mit den Spoilern und so, ne?
Mit allem
die auf einmal senkrecht in die Höhe gehen.
Ja, und danach noch 4. Ich meine, das war für mich 99. War ein Jahr, bin ich ein Rennen gefahren. Einfach nicht mal. Die ersten paar Stunden.
Stimmt, ja.
So, das heißt, danach sind wir ja gar nichts mehr gefahren.
Ja.
Und das Einzige, was wir noch gemacht haben mit diesem Auto, waren viel auf dem Flugplatz und haben Simulationen gemacht mit Abheben, warum, weshalb, weil wir selber mal verstehen wollten, mhm, was da passiert ist. Und dieses Reglement ist einfach gefährlich für Abheben.
Mhm.
Fertig. Man hat jetzt viel geändert, aber es ist, dass halt von unten halt die gerade am vorderen Teil mehr offen ist, damit die Luft, die unter das Auto geht, durchs Auto strömen kann. Aber es ist immer noch so, dass wenn so ein Auto bei 300 und das bist du in Le Mans über 300 Unterluft kriegt, dann hebt er ab, fertig.
Ja.
Aber wir haben viel gemacht. Wir haben dann auch mit diesen Autos Nachwuchsförderung, Sichtung gemacht in Oschersleben, weil da kann er nicht fliegen, nicht schnell genug. Und da haben wir dann für die DTM 2000 uns vorbereitet.
Okay.
Und da haben wir dann Marcel Fässer, Thomas Jäger und die Jungs aus Akoren, die haben mit diesem Auto diese Sichtung gemacht. Weil man hat ja noch kein DTM-Auto. Aber ich bin dann 99, und jetzt kommen wir aufs IndyCar zurück. Ich bin dann 99 mit dem Gerhard und dem Matthijs nach Amerika geflogen. Wir hatten ja viel Zeit. Da soll ich einen Test machen in IndyCar mit PacWest-Team. Da ist der Gudelmin und der Blandl gefahren. Und wir sind dahin, habe ich Sitzprobe gemacht. Ich konnte mit dem, ich glaube, Guschelm in seinem Sitz war perfekt für mich, konnte ich gut fahren, muss gar nicht viel machen. Und die sind dann nach Laguna Seca. Mhm. Da war IndyCar-Rennen und da sind wir mit. Und da haben wir uns alles mal angeguckt, haben ein cooles Wochenende gehabt. Dario war ja da schon gut, hat da schon gewonnen. Wir waren vorher noch beim anderen Rennen in Elkhart Lake. Mhm. Und da hat Dario sein erstes Rennen gewonnen. Haben wir eine Riesenparty gehabt und dann sind wir nach zu PacWest in die Werkstatt, haben dann Sitz gecheckt und dann nach Laguna Seca. Und von Laguna Seca sind wir dann nach Indianapolis. Und da sind die stationiert und gibt es eine Teststrecke. Also nicht das Oval, sondern irgendwo haben die so eine kleine Strecke. Ganz gefährlich. Unfassbar, dass man da überhaupt fährt. Aber damals schon habe ich das mir gedacht. Auf jeden Fall waren wir in Laguna Seca, Laguna Seca, und da ist Perez tödlich verunglückt. Mit dem in Corkscrew geradeaus über eingeschlagen, dann über die Leitplanke runter und hat das Knie gebrochen. Und der ist ja bei Penske gefahren, mhm, und deswegen, die sind ja auch mit Mercedes-Motoren gefahren. Das war schon dramatisch, ja, das zu erleben. Ich meine, wir wussten alle, dass Amerika gefährlich ist, aber dass in Laguna Seca sowas passiert, gar keiner gerechnet. Also waren wir schon fertig. Dann sind wir zu PacWest nach Indianapolis und dann soll ich, glaube mittwochs dort testen. Und da hat der Hauk angerufen, ihr kommt sofort nach Hause, du fährst kein IndyCar und wir machen wieder DTM aufgelegt. Und da bin ich halt dann von dem IndyCar-Test, wo ich gerne mal gefahren wäre. Wobei die Rennstrecke ja saugefährlich war.
Ja, aber Indy ist...
Und ich hätte gerne mal ein paar Runden gefahren, da habe ich gesagt, ich habe auch mal IndyCar-Test gemacht. Aber war nicht machbar, also von daher bin ich nach Hause, und dann wurde halt DTM schon, war da schon voll in der Entwicklung und klar, Rückschlag war dann wieder, als BMW dann doch nicht mitgemacht hat, obwohl die maßgeblich an dem Reglement mit beteiligt war, war es nachher dann Opel und wir und Gott sei Dank haben die Äbte auch dann nachher mit dem TT
Audi gebracht, ja.
Genau. Und das war schon cool zu sehen, dass das wieder auflebt und die Präsentation war schon unglaublich in Berlin, aber das erste Rennen in Hockenheim, was da Leute waren, war Wahnsinn. Kleiner Kurs, hat so richtig Spaß gemacht. Das war coole Aktion und dass man das auch so angenommen hat. Klar gibt es immer die Kritiker, die ja sagen, früher war alles besser, aber ich glaube, das war ein ganz guter Auftakt. Man hat ein bisschen verpasst in den Anfang der 2000er Jahre, die Social Media mit einzubinden. Also da ging das alles los dass man sagt, man muss viel mehr tun für die jungen Leute. Man hat,
ja, ich glaube, Social Media gab es ja noch gar nicht.
So ja, es hat aber angefangen mit Handys dann schon.
Ja, wir hatten
die zwei als Sponsor, genau. Wir konnten aber schon Bilder verschicken und was weiß ich. Ja. Also als Rennfahrer musste man schon ein bisschen mehr aufpassen, was man sich so leistet. Ne? Also wurde schon mal festgehalten. Aber es war noch nicht so wie ab 2008, 2009.
Ja,
so aber jetzt, ich sag mal, in diesen, die ITA da verpasst, sag ich mal,
die jungen
Generationen. Genau, anzusprechen, ja. Weil du musst irgendwas machen, damit die 7-8-Jährigen, wie ich früher, Matchbox-Auto, Rennen und so, das war das Allergrößte. Das haben wir nicht gemacht und diese Generation ist halt dann, hat lieber ein Handy in die Hand genommen und Fotos gemacht oder gab es die ersten Spiele, wo wir auch keine Rennspiele gab. Es wurde alles Mögliche gespielt, aber nicht mehr.
Stimmt, nicht mehr Autosimulation.
So, und von daher, da hat man das doch ein bisschen verpasst, diese junge Generation anzusprechen. Ja. Und darunter leiden wir, glaube ich, heute noch. Die ersten, die da wirklich wieder was getan haben, waren die Amerikaner mit Netflix. Das ist Drive to Survive. Das war unfassbar, weil wir waren ja dann irgendwann mal in der Schweiz und meine Tochter ging hier ins Gymnasium. Und da war sie die einzige Motorsportfan. Die wussten gar nicht, was Formel 1 ist. So, und irgendwann lief diese erste Drive Survive-Sendung und mittlerweile kennt jeder Norris und Piastri und Hamilton und keine Ahnung was. Ja. Und sind alle und begeistern sich vor Formel 1.
Ja.
Da habe ich gewusst, okay, der Sport ist nicht out, man hat es nur verkehrt vermarktet.
Man hat es nicht richtig vermarktet und irgendwann wurde es auch zu sehr abgeschirmt. Also du hast auch gar nicht mehr so richtig bei diesem Reglement, glaube ich, so reingucken können, was passiert da jetzt eigentlich genau.
Ja, das Reglement interessiert die Leute auch gar nicht.
Das Reglement interessiert die Leute nicht, aber ich finde gerade mit dieser ganzen Digitaltechnik ist das noch schwerer zu kapieren. Also ich habe manchmal Probleme dazu folgen.
Ja, es ist auch nicht einfach, aber ich bin mir auch sicher, das habe ich damals dem Hans-Jörn Aufrecht gesagt, wo er noch bei ITA Präsident war oder auch dem Herrn Berger, wir müssen nicht an uns denken. Wir müssen denken wie die Kinder. Mhm. Ja, und vielleicht muss man sich da mal irgendwie informieren und nicht an uns. Weil wenn ich dran denke, wie ich Motorsport attraktiv mache, glaube ich nicht, dass das dem 8-Jährigen in der Schule gefällt. Du hast halt heute auch ein viel breiteres Angebot.
Ja.
Und das ist halt ein bisschen das Problem, dass wir es nicht geschafft haben, dieses Interesse für uns beizubehalten. Ja. Ich meine, die einzige Sportart, die das geschafft hat, ist Fußball. Wenn Köln zweite Liga spielt, sind die genauso ausverkauft wie erste Liga.
Das stimmt.
Und wieso schaffen die Begeisterung? Und ich meine, die Leute spielen ja auch nicht mehr Fußball. Es wird ja viel weniger Fußball gespielt als früher. Mhm. Aber angucken tun sie es noch. Und da ist für meine Meinung nicht viel mehr Digitalisierung drin in diesen ganzen Spielen. Und trotzdem hat man es geschafft, den Hype aufrechtzuerhalten. Ja. Ja.
Überleg mal, wie viel CO2 in die Luft geblasen wird, wenn die ganzen Fans ins Stadion fahren. Da schreit auch keiner. Ne?
Ja,
das, nur beim Motorsport wird geschrien.
Das sagt der Hauch, hat der Hauch früher immer schon gesagt, wenn sie ihn kritisiert haben, dass wir die DTM oder die Formel 1 so umweltschädlich ist. Dann sagt er, nee, wir sind eigentlich sehr gut für die Umwelt, weil wenn die Formel 1 fährt, dann gucken 1 Milliarde Leute Fernsehen und fahren nicht auf der Autobahn rum.
Und da hat er natürlich auch recht.
Hat er auch nicht ganz unrecht. Ne? Und das ist ja wirklich, ich glaube, der Tourismus, der zu den Events hinfährt, das ist eigentlich das größte Problem. Genau. Also es ist sowieso, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Nee, weil wenn man die Sinnhaftigkeit jede einzelne Sportart können wir auf alles verzichten.
Danke, ja,
also brauchen wir gar nichts mehr machen. Braucht auch kein Konzert. Man könnte auch das Konzert zu Hause angucken.
Richtig.
Aber das also von daher, darüber, nur wir als Automobilrennsport haben halt immer das Problem, dass man Auspuff haben und die Leute denken, das ist verantwortlich.
Ja,
und dabei ist das, was die da, die paar Leute, die da im Kreis fahren, am wenigsten für die Umwelt schädlich, sondern vielmehr das, was drumherum ist.
Ja.
Gut, aber die 2000er Jahre war, ich sag mal, der Auftrag war für mich extrem wichtig, weil ich gesagt habe, im Millennium-Jahr will ich Meister werden. Muss ich Meister werden? Da habe ich auch wirklich alles reingehauen in dieses, in das Projekt, in das Auto. Weil wir haben natürlich früh angefangen zu testen und die Vorbereitung und maximale Fokussierung. Und klar, wir waren am Anfang ein bisschen im Hintertreffen mit der Motorleistung gegenüber Opel, aber vom Auto her waren wir sehr gut. Von daher waren wir einigermaßen ausgelevelt zwischen Opel und uns. Und ich meine, das alte Match kam wieder hoch, Reuter, Schneider. Und da waren viele coole Rennen mit dabei. Ging es auch zur Sache, aber nichtsdestotrotz war der Respekt zwischen den Herstellern war immer da und auch den Fahrern. Und es war eine richtig schöne Zeit auch noch im Motorsport. Die 2001, 2, 3, 4, 5, 6 war, hat viel Spaß gemacht. Wobei von Jahrgang 4 an 5, da wurde es dann schon rauer im Umgang, vor allen Dingen mit den Herstellern. Mhm. Weil Audi dann extremst eingestiegen ist in die DTM. Erst waren es ja nur die Äbte. Da war jeder froh, dass sie dabei waren. Ja. Aber als Audi dann gekommen ist, wurde der Umgangston rauer und härter. Ja. Nicht nur von denen, also untereinander. Mhm. Das war schon, da hat man gemerkt, okay, jetzt kommt ein neuer Wind und es geht mehr ums Geschäft oder es geht mehr um die Siege der Hersteller als jetzt der Fahrer. Und dass alles dafür getan wird, dass klar, Mercedes fightet gegen Audi auf dem Markt. Genauso schlimm wie auf der Rennstrecke, weil es sind nun mal die größten Mitbewerber. Und da tut man sich auch dran hochziehen. Ne? Also ich glaube, dieses Matchen von den zwei hat die DTM auch ein bisschen abgeschreckt für die anderen Hersteller, weil sie gewusst haben, die Latte liegt bei den zwei Herstellern extrem hoch, wenn ich damit machen will.
Hm. Ja, da ist schon was dran. Und ich meine, wenn du jetzt nochmal sagst, irgendwie, dass einige Leute immer sagen, früher war alles besser, ich glaube halt einfach, dass dieses bunte Starterfeld, auch mit diesem ganz früher zum Beispiel diese Ford Mustang oder sowas, wenn sowas da hinterherfährt und Flammen wirft und dann so Publikumsliebling wird, sowas ging natürlich irgendwann einfach gar nicht mehr. Ne?
Ja,
also das Reglement hat es ja gar nicht zugelassen.
Genau, das Reglement hat es nicht zugelassen. Es waren natürlich auch klar, die Ruch-Brüder, die waren schon professionell.
In ja, dem ja, Sinne, natürlich.
Verhältnis zu viele anderen, die da nicht dabei, also die da dabei waren. Und auch wenn dann 38 Autos am Start waren, da waren ja trotzdem nur 10 konkurrenzfähig.
Ja, klar. Aber der Rest war halt einfach bunt und lustig und für die Show ganz gut.
Und das, aber auch da gab es natürlich, wie gesagt, heutzutage oder damals fing das ja schon an, gab es nicht richtig oder falsch. Ja, es ist nun mal so, wenn ich viele bunte Vögel dabei habe, dann ist es halt nicht auf dem professionellen Stand, den man vielleicht haben möchte, um sich zu präsentieren, weil letztendlich wird man an der Formel 1 gemessen und da fährt ja auch einer nicht mit einem Mustang oder mit einem Auto, was nicht da reinpasst.
Nee, schon klar.
Also ich kann auch nicht mit dem Indycar mitfahren oder mit dem Formel E-Auto. Jetzt, ich sage, ich fahre jetzt mal eine Saison Formel 1, weil ich Geld habe oder Zeit habe. Und deswegen war da schon die Überlegung, wie kriege ich die DTM auf einen Weg, dass jeder Hersteller es machen kann, weil früher durch die Evos musste man ja erstmal eine Basis haben. Und wie kann ich diese Plattform schaffen, dass jeder Hersteller die Möglichkeit hat, dort mitzufahren. Und deswegen haben sich die Hersteller doch zusammengerauft und gesagt, okay, die Plattform könnte so oder so aussehen. Mhm. Und das hat ja BMW, Opel und Mercedes für 2000 praktisch geebnet und dann ja, hat BMW ja nicht mitgemacht, weil sie irgendeine andere Idee hatten, was ich bis heute noch nicht verstanden habe. Aber egal, wir haben eine coole Zeit gehabt und dass ich natürlich Meister wurde und dann 2001 verteidigt als Erster überhaupt, ja. War umso schöner. Und dann 2003 sind die Äbte immer stärker geworden mit Aiello und Superfahrer am Start. Und ja, dass ich 2002 dann nicht gewinnen konnte, weil bin Zweiter geworden in der Meisterschaft, konnte ich auch gut mit leben, weil wir waren gut und das war gut für die Serie. Und ich glaube, es war auch gut, dass ich nicht ein drittes Mal gewonnen habe für alles. Aber ganz klar, es war ein super Rennen und viele erinnern sich an das Nürburgring-Rennen, wo Aiello und ich gekämpft haben, bis in die letzte Runde und in der letzten Kurve überholt er mich und ich werde Zweiter. Für mich immer noch Schande auf meinem Haupt, aber in der letzten Kurve darf man sich nicht überholen lassen.
Magenlose Bilanz.
Aber ja, aber das sind so Rennen, da reden die Leute noch davon. Und das ist, hat die DTM halt immer ausgemacht und war schon sehr cool. Und 2003, ich werde aber auch nie vergessen, wo dann die Leute kamen und sagten, ja, dieses Jahr ist aber scheiße gelaufen für dich. Und ich gedacht habe, hey, was erwarten die Leute von mir? Ja. Ich bin Zweiter in der Meisterschaft, bester Mercedes, habe so und so viele Rennen gewonnen und die sagen, es ist scheiße gelaufen. Aber dann dran sieht man die Erwartungshaltung. Wenn man Meister ist, dann erwarten die Leute nur noch Siege. Und ich war da ganz ziemlich enttäuscht, weil es nicht Leute waren, irgendwelche Fans, sondern wirklich Leute, die im Umfeld sind und eigentlich das wissen müssten, dass man nicht immer jedes Rennen gewinnen kann. Und das hat Professor Hubert mal ganz treffend gesagt. Er hat gesagt, weißt du Bernd, wir von Mercedes müssen nicht jedes Rennen gewinnen, aber wir müssen immer konkurrenzfähig sein. Mhm. Und das ist halt ein wichtiger Spruch. Ja. Und ich war immer konkurrenzfähig, ich habe immer mitgekämpft. Aber dass die Leute dann den Anspruch haben, dass einer, der dreimal Meister ist, immer Meister werden muss, das war schon überraschend.
Ja. Lustigerweise, dass dann die Leute sich danach beschweren, dass die Rennen so langweilig geworden
das
sind, oder?
Das kommt noch dazu. Es hat alle zwei Seiten und man kann es nicht jedem recht machen. Ja. Aber 2003 bin ich dann nochmal Meister geworden. Es war ein harter Kampf mit Christian Albers. Und da wusste ich, oh, jetzt wird die Luft dünner, weil dann kam ja Peffert und Jamie Green und die Resta und all die Jungs, Mika Häkkinen. Also da war.
Und da warst du 39?
Ich war schon ein bisschen älter und ich wusste, okay, jetzt musste ich lang machen. Jetzt kommen noch ein paar graue Haare dazu. Die ersten vom Franchitti zu denen. Und aber ich habe mich auch drauf gefreut, weil mit jungen Leuten zu fahren, zu kämpfen, ist immer was Schönes. Aber auch Gerhard Unger hat ein bisschen umgestellt, hat vielmehr die jungen Leute testen lassen, eingebunden ins Entwicklungsprogramm. Ist ja auch richtig. Ja. Man muss ja auch irgendwann mal einen Nachfolger haben für mich. Das war ja auch klar. Ja. Das heißt, die Jungs mussten sich nicht mehr auf mich einstellen, sondern ich musste mich auf das einstellen, was halt da war. Das war nicht einfach. Und 2003 die Meisterschaft zu gewinnen im letzten Rennen, weil ich hatte Reifenschaden, musste in die Box wechseln und dann hatte Albers auch Reifenschaden. Und ich hatte ein bisschen mehr Glück, weil mein Reifenschaden war relativ kurz vor der Box und er musste noch eine Runde fahren. Dadurch habe ich halt drei Punkte mehr gemacht und hatte dann mit drei Punkten Vorsprung die Meisterschaft gewonnen. Was für mich natürlich extremst gefreut war, weil es war nicht so eine einfache Saison und die Unterstützung war auch mehr, sag ich mal, auf Albers Seite, auf meine, nicht weil sie mich nicht gemocht haben, sondern weil sie gesagt haben, muss mal ein anderer mit Mercedes auch eine Meisterschaft gewinnen, weil die ganze Zeit hieß es immer nur der Schneider kann bei AMG gewinnen oder HWA.
Wie war Mika Häkkinen?
Mika Häkkinen.
So, wenn so einer aus der Formel 1 kommt, dann sich dann auf einmal.
Also, wir haben ja einige Formel 1-Fahrer gehabt. Also
du bist ja auch einer sozusagen.
Genau. Bei mir ein bisschen andere Vorzeichen.
Weil er war ja länger da.
Ne? Shaw Alesi war ja der erste große Name und ich bin ja mit Shaw auch Formel 3 gefahren. Ich kenne den ja von Nachwuchszeiten aus. Und wenn so ein Shaw Alesi, was mit das größte Rennfahrertalent der Welt war, wenn er der sich ein bisschen mehr fokussiert hätte und ein bisschen sich auf das konzentriert hat, was er kann und nicht immer so emotional, dann hätte der viel mehr Formel-1-Rennen gewinnen können müssen und wahrscheinlich auch Weltmeister werden müssen, weil er war ein unglaubliches Talent. Nur bei ihm war es so, wenn es läuft, dann lief es, dann hat er gewonnen und wenn es nicht lief, dann hat er einfach die Flinte ins Korn geworfen.
Ja, okay.
Und das ist halt schwierig. Und das hat er auch in der DTM gelernt. Also wenn Rennen waren, wo es von Anfang an lief, da war der auch richtig stark, aber wenn es halt mal nicht so lief, dann lief es halt nicht, dann ja, war es halt so. Und dann ist es in der DTM halt auch so, wenn du als Formel-1-Fahrer kommst, dann ja, bist du ein gefundenes Fressen für die, die gerne dort noch hinwollen.
Ja,
und so ein Mika Häkkinen als doppelter Formel-1-Weltmeister war natürlich da gerade richtig. Also für mich, ich hatte ja auch die Bürde, dass ich mit 5 Titel dort immer derjenige war, den es zu schlagen gab. Ja. Aber Mika natürlich auch mit 2-mal Formel 1. Nur Mika hat es den Jungs schon schwer gemacht, weil der war wirklich fokussiert. Und der wollte 2007, war auch nah dran, hätte die Meisterschaft gewinnen können. Da war der wirklich richtig schnell.
Mhm.
Und dass der Autofahren, besonders gut Autofahren konnte, hat man vom ersten Test angemerkt. Der war nicht in die DTM zu kommen, um ein bisschen Spaß zu haben. Ne? Mhm. Weil das geht schief. Das hat David Coulthard oder Ralf Schumacher auch
oder Heinz-Harald Frenzen.
Frenzen hat schon versucht, aber ich glaube, beim Heinz-Harald war halt schon immer das Problem, dass er auch da das richtig akribische Arbeiten und das fokussiert sein und sich reinknien und die Leute, auch den Leuten alles rauszuholen, dass es halt nicht seine Stärke war. Aber vom reinen Talent war Heinz Harald Sensationsfahrer. 100%. Ich habe ihn jetzt getroffen letztes Jahr am Nürburgring. Und haben wir so viel aus der alte Geschichte, weil ich bin mit ihm noch Kart gefahren. Und er ist ein bisschen älter als Michael. Deswegen war es mir näher aneinander. Aber wie gesagt, vom Talent her war schon unfassbar einer, der es auch verdient gehabt hätte. Aber er muss, wie ich sage auch immer, jeder seines Glückes Schmied. Ne? Er hätte dafür mehr tun müssen. Weil Talent alleine macht dich nicht zum Weltmeister.
Mhm.
Ja, aber von Heinz Harald habe ich viele Geschichten gehabt, weil wir waren beim Test in Estoril und da kam der Heinz. Und da war, der hat die Geschichte, der hat ja Camel als Sponsor gehabt, der Heinz Harald. Und als der Michael dann zu Benetton ist, ist ja Camel da ganz groß noch mit eingestiegen und ist von Heinz Harald weg. Und ja. Dann hat der Heinz nicht genau gewusst, was er macht. Dann hat Mercedes gesagt, ja, weil er auch ein Junior war, mal, das war jetzt zu uns zum Testen. Dann waren wir da abends und haben gegessen. Und dann hat er uns das alles erzählt, dass der Michael ist ja mit seiner Freundin dann zusammengekommen und wie das alles passiert ist. Und dann hat er zum Schluss noch gesagt, jetzt brauchen wir nur noch mein Dienstauto abholen. Dann hat er alles. Alle Sponsor weg, Frau weg. Und wir haben so gelacht. Ja. Weil der hat erst gesagt, ja, vielleicht habt ihr es gehört. Wir haben nichts gehört. Wir wissen nichts. Und dann hat er so erzählt, die Geschichte. Brauchen nur mein Dienstauto und hat er alles. Ja. Ja, und dann ist er aber ja nach Japan. Ist sie nicht bei uns DTM gefahren, sondern nach Japan. Und dort war er ja auch vom Nippon-Meister, das ist 5x3000-Meister, und hat den Sprung dann wieder geschafft.
Ja.
Da sieht man schon, dass er konnte. Er war auch schnell bei dem Test, davon abgesehen, ne, wo er bei uns war.
Ja.
Ja, er war ein geiler Typ, aber ja. Ja, hätte mehr aus sich machen können. Mehr, wobei, ja. Ich meine, so ist ja, er war Vize-Weltmeister.
Ich wollte gerade
sagen, kann auch nicht so viele sagen. Also ich wäre froh, ich hätte mal ein paar Punkte gemacht.
Ja.
Und von daher, nee, ganz, ganz cool. Ja. Coole Geschichten. Ja, für mich war auf jeden Fall klar, 2004 dann das erste Jahr, wo es nicht so lief. Und ich habe in dem Jahr, ich war, glaube, Halbzeit war ich noch Meister, aber dann lief es echt schlecht.
Mhm.
Ich habe mich von Familie getrennt, habe neue Freundin gehabt und habe eigentlich gedacht, es müsste gut laufen, aber es lief schlecht und hatte noch einen Vertrag bis 2005. 2005, ja, 2004 ging dann zu Ende, war, ich sage mal, von den Rundenzeiten alles war noch okay, aber es war nicht das, was ich erwartet habe.
Mhm.
Gegenüber auch meinen Teamkollegen.
Hast du da noch in Monaco gewohnt?
Ja.
Ja, okay.
Ich habe bis 2008, bis ich aufgehört habe.
Ja, okay.
Und dann 2005 ging es ja los. Ich glaube, das erste Rennen war ich Dritter, ging noch einigermaßen. Aber dann ging es richtig bergab. Performance, vor allem in Qualifying, war nicht gut. Und ich hatte immer ein bisschen Theater mit Topspeed. Mein Auto war zu langsam auf der Gerade und ich habe viele Diskussionen gehabt, sowohl mit Motorenleuten, Aerodynamiker, weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, mir fehlen einfach 3-4 km/h und das kannst du nicht gut machen. Ja. Und bis dato hatte ich es immer so, wenn ich das Auto ausgequetscht hatte und ich habe perfekte Runde gefahren, dann war ich zumindest dabei oder war eher oder schnellster Mercedes. Ja. Ja. Und wenn ich das diesmal geschafft habe, da war ich immer noch Dritter oder Zweiter, nur von zweitbester Mercedes oder drittbester. Und da sage ich, das kann nicht sein, wir haben die Daten, wir haben auch alles gemacht und getan. Aber wir kamen nicht auf den grünen Zweig. Nürburgring war dann der Tiefpunkt, weil da ging gar nichts. Aber hat mir wirklich viel Speed gefehlt. Und da habe ich gesagt, ich fahre nicht mehr, wenn ja nichts ändert. Und das hat doch ein bisschen was bewirkt und man hat ein bisschen was getan. Und dann kam man nach Spa, da hatte ich ja dann den Unfall mit Aiello. Und da war die Hütte komplett klein. Also das war der Wahnsinn. Die Jungs sollten eigentlich Urlaub haben danach, weil die Saison bis dahin ziemlich tough war. Ja. Da war nichts mit Urlaub. Da haben sie erst mal 14 Tage das Auto komplett neu aufgebaut.
War das so dein härtester Unfall eigentlich? Oder?
In der DTM, ja.
Schon, ne?
Ja, in Formel 1 hatte ich auch mit dem Aeros in Jerez ziemlich böse. Da hatte ich im freien Training einen Unfall. Und da hat mir der Joe, der den Senna auch betreut hat, und da war ich glaube, jetzt ist er in Rente erst gegangen. Also, der war die ganze Zeit noch mit dabei. Der hat mir Gott sei Dank meinen Nacken gemacht, weil ich bin so, obwohl ich breite Gurte hatte, da in diesem Aeros, bin ich mit dem Helm vorne aufs Monocoque aufgeschlagen, weil ich frontal in die Leitplanke bin. Also, das war schon Wahnsinn. Ja. Der hat mich aber wieder fit gemacht, bin dann Qualifying gefahren, war aber leider nicht qualifiziert. Das war so mit der härteste Unfall auf meinem Körper. In Spa, klar, der 2005er Unfall war, was DTM anging, das Schlimmste. War ziemlich platt. Aber ich habe mich, ich hatte nichts außer einem blauen Fleck am Arm und habe mich gefühlt wie ein Marathonlauf, also wie nach einem Marathonlauf, komplett
fertig.
Die ganze Energie war raus aus dem Körper. Das hatte ich so noch gar nicht erlebt, dass man so kaputt war. Ich bin das Rennen gar nicht nur drei Viertel gefahren. Mhm. Und dann, das hat einen schon Energie rausgezogen. Ja, dann sind wir nach Brünn und Brünn auch direkt Startkarambolage raus. Es war Horror. Mhm. Und dann ging es um Vertragsverhandlungen für danach, weil mein Vertrag ausgelaufen ist. Und die waren auch sehr schleppend, schwer. Man hat gesagt, ja, wir müssen sparen, kriegst nur noch die Hälfte vom Geld. Und das war schon nicht so einfache Situation. Nicht nur, weil es die Hälfte vom Geld war, weil ich war ja ganz guter Verdiener. Aber so wie man es mir gesagt hat, war das nicht sehr, wie ich mir das vorgestellt habe.
War da noch Werner Heinz der Manager?
Nee, Werner Heinz ist irgendwann, als ich meinen Deal gemacht habe bei AMG, nach 2 Jahren ist mein Vertrag mit ihm ausgelaufen und Mercedes hat gesagt, die wollen nicht mit dem Manager reden, die wollen mit mir direkt reden. Und so sage ich mal, wir sind freundschaftlich auseinandergegangen, weil ja, er hat dann, wenn ich sage ich mal, nach 2 Jahren mich getrennt hätte oder 3, hätte er mir wahrscheinlich einen Deal bei Audi besorgt, weil er hat ja ganz viel mit Audi dann gemacht und Tom Christensen und Frank Bieler. Also von daher, wäre ich vielleicht auch wieder hingegangen oder ich hätte es alleine gemacht, keine Ahnung. Aber bei Mercedes habe ich keinen gebraucht. Und dann habe ich nach 10 Verhandlungen, weil es wirklich nicht für mich auch das erste Mal unangenehm war, ich nicht wusste, was die überhaupt von mir wollen, ob sie mich überhaupt noch wollen. Mhm. Aber ich nach so vielen Jahren Mercedes gar nicht große Chance hatte, irgendwo anders hinzugehen. Mhm. Nach 4 Meistertiteln und so viel Siege und Jahre und Weltmeister. Dann habe ich das halt unterschrieben und das nächste Rennen gewinne ich.
Aber hast du dann das einfach so geschluckt und das war ein Festgehalt? Ja. Oder kann man dann sagen, pass auf Leute, okay, jetzt zahlt mir die Hälfte, wenn ich Meister werde, zahlt mir was Doppelte.
Das hat Mercedes noch nie gemacht, dass es Prämien gibt. Okay. Sondern die haben nur letztendlich gesagt, du kannst das unterschreiben oder sein lassen.
Willkommen beim Daimler.
Genau. Und gut, dann so lernt man auch seine Freunde kennen.
Ja.
Auf jeden Fall war das halt nicht so der Stil, den ich mir gewünscht habe.
Oder? Nach all den Jahren?
Aber das ist mal der Fall von gestern. Ich will auch nicht sagen, dass man ist ja nicht ganz objektiv, wenn man in so einer Position oder ist. Vielleicht habe ich es auch schlimmer aufgefasst, als es war. Aber ich fand es nicht, dass man so miteinander umgeht nach so einer Zeit. Ja. Nichtsdestotrotz, ich bin Zweiter geworden. Ich musste in Istanbul noch den Paffett gewinnen lassen, weil der ist um die Meisterschaft gefahren. Und in Hockenheim habe ich dann gewonnen, 2005. Und da habe ich gedacht, auch ein bisschen komisch, fürs ganze Jahr hinterher. Und du unterschreibst einen neuen Vertrag.
Zum halben Geld.
Zum halben Geld. Und jetzt bist du vorne dabei. Also das hat mir, ich habe mit AMG oder mit gar niemand bei uns drüber geredet, oder HBA war es ja damals dann schon, weil es hat mich nur sehr gewundert. Und dann halt 2006 Auftakt gewonnen und in Hockenheim. Und wenn ich in Hockenheim gewonnen habe, den Auftakt, habe ich immer die Meisterschaft gewonnen. Und das war natürlich schon ein geiles Omen. Weil ich habe mich auch, es gibt ein Foto von mir auf dem Podium. Danach bin ich nach Lausitzring, habe das auch noch gewonnen. Und da gibt es ein Bild auf dem Podium, wo ich so extremst mich drüber freue. Aber das nicht, weil ich irgendwie schadenfroh war, sondern weil ich mich selber gesagt habe, scheiß, du kannst noch, du bist noch gut. Also es ist schon, es hat mich sehr, wirklich sehr gefreut, dass für mich selber, dass ich das doch nochmal gewendet habe, das Blatt. Mhm. Und die Saison lief auch super. Also man muss auch sagen, das ganze Team hat für mich gearbeitet. So wie immer. Ich hatte meine Mechaniker schon ewig lange und Markus Röhrig, mein Ingenieur, hat alles für mich getan. Der hat auch, ist allen auf die Füße getreten, dass ich immer Top-Material bekomme, die Motoren und, und. Also das wurde, da hatte ich auch den richtigen Mann und Mechaniker-Crew, die 100%, egal ob es schlecht oder gut lief, die waren immer, haben immer zu mir gestanden. Also konnte ich mich darauf verlassen.
Aber bist du mal dahinter gekommen, was das 2005 gewesen sein
könnte? Also wir haben 2005, wir haben viel angemacht, wir haben dann viel gecheckt und wir haben eins festgestellt, weil wir bremsen ja links und rechts Gas. Das heißt, ich stand mit der Ferse unten am, weil der stehende Pedale sind, an der Bremse. Da war kein normalerweise machst du da so einen Haken hin, damit der Fuß anliegt, ja, so ein Gurney. Und das hatte ich nicht, weil ich nicht zum Fuß so abgewinkelt haben wollte. Und dann stand ich mit dem Fuß ganz leicht auf der Bremse. Aber den haben den Druck
hast du. Fahranfänger, der die ganze Zeit auf der Kupplung.
Ja, genau. Und zwar hast du es aber nicht gesehen.
Ja, okay.
Weil wir haben ja den Druck von der Bremse haben wir im System. Wir haben das immer geguckt, ob ich irgendwie zufällig an der Bremse stehe, weil das hat man oft, dass die Fahrer leicht mal auf der Bremse stehen, seitdem man halt links bremst. Und du hast hauptsächlich den vorderen Druck und die Bremsbalance ist immer mehr vorne als auf der Hinterachse, ist ja normal. Und hinten ist die Schwelle, wo das anzeigt, es fängt erst bei 5 Bar an. So, das heißt, das hat nichts angezeigt, aber ich stand mit 0, mit 2 Bar oder 3 Bar ab und zu an der Bremse. Das hat ein bisschen was ausgemacht. Und erst viele Jahre später, 2008, mein letztes Jahr oder 2009, haben die nochmal Untersuchungen gemacht. Die sind mit den Autos im Windkanal. Und haben festgestellt, obwohl die Autos wirklich gleich sind, dass sie nicht gleich waren, weil die Messpunkte ein bisschen anders waren. Und dadurch das Auto leicht anders da stand und dadurch andere CW-Werte hatte. Aber das hat man erst zwei Jahre, drei Jahre später rausgefunden. Und man hat dann ganz anderes Bauweise gemacht. Also man muss jetzt, wenn man Autos baut, die Messpunkte festlegen, wo ich was messe. Okay. Und die müssen auch wirklich 100% identisch sein. Weil sonst kann ich sein, ich vermesse mein Auto und ich sage, ich will die Höhe so und so haben. Mhm. Und es ist gar nicht die Höhe. Mhm. Weil halt der Messpunkt bei dem Auto um 2 mm anders ist als bei dem. Und dann kann es schon sein, dass dein Auto halt einen Tick, das sind ja nicht 5 km/h, das ist in 1 km/h, 1,5 km/h.
Das reicht ja.
Und dann gehst du zum Motorenmann, weil du denkst, als allererstes ist der Motor oder Getriebe oder irgendwas, es läuft nicht rund. Mhm. Und dann geht es auf den Prüfstand und dann sagen, nee, es ist alles 100% und die garantieren. Und du sagst, hey, ihr wollt mich doch verarschen. Mhm. Ja, und im Nachhinein, gut, heute weiß man sowieso viel mehr, was die Aerodynamik bewirken kann. Mhm. Und dass das viel, viel wichtiger ist als jetzt 3 PS mehr oder weniger.
Wahnsinn.
Ja, und da war ich damals aber, wenn man ja anfängt zu zweifeln, zweifelst du ja praktisch an allem.
Ja, na klar.
Ja, und aber das war 2005, 2006 war dann super mit der Meisterschaft und 2007 war ich wieder Halbzeitmeister, da war ich eigentlich richtig gut unterwegs. Und da sollte ich eigentlich bei AMG, habe ich bei AMG einen Vertrag unterschrieben, weil der damalige Chef von AMG, der CEO, der hat gesagt, wir bauen einen Sportwagen. Ein Flügeltürer, ein SLS-Flügeltürer. Mhm. Und da ist ein weißes Papier, wie bei dir da. Jetzt fangen wir an zu bauen. du bist mit dabei. Ich will, dass du das von Anfang an begleitest und mit dabei bist. Ich hatte schon mal mit Zetsche, der war unser großer CEO von Mercedes, mit dem ich schon mal darüber geredet, dass ich aufhören möchte mit DTM. Ich wollte 2006 eigentlich aufhören. Mhm. Und dann hat aber Hauk gesagt, nee, du musst auf jeden Fall noch weiterfahren, er will das. Und ja.
Konntest du da nochmal ums Geld verhandeln? Dann wieder, das war doppelt.
Ja, ich hatte eine Option drin, also das war, war nicht viel verhandelbar. Die haben die Option praktisch gezogen, er sagt, er will, dass ich fahre. Ja, war okay. Ich meine, ich hatte ja kein schlechtes Gehalt. Ja. Es ist nur dann schlecht, wenn man vorher das doppelt verdient hat.
Ja, klar, oder? Also.
So, und von daher war es so. Und dann bin ich 2007 gefahren, war ich okay. Hat aber schon einen Vertrag bei AMG. Also da war ich ja Mercedes oder HWA. Mhm. Und dann hat aber AMG, weil die das Auto gebaut haben, da war ich da schon involviert und habe auch da ein bisschen den Fokus einmal auf DTM darüber bringen müssen. Ich will nicht sagen, dass ich ihn da verloren habe, aber ich musste natürlich auch Zeit aufwenden und wir waren da in Hockenheim und haben Komponente aus dem der Motorgetriebe in so eine Viper gebaut und weil das hat ja damals noch zu Mercedes gehört und sind damit in Hockenheim rumgefahren. Also es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja, weil ich habe mir immer gedacht, so, wenn ich jemals aufhöre mit Rennen fahre, was mache ich dann? Ja. Ich meine, du hast deinen Kindheitstraum zum Beruf. Was willst du denn da noch arbeiten? Ja, ja. Weil da machst du ja alles andere, kann ja nur noch keinen Spaß machen. Also egal, was es ist. Ja, weil der Zetsche hat ja auch gesagt, ja Bernd, was willst du machen bei uns? Nee, in die Postabteilung Briefe abstempeln. Immer das, so. Und dann kam das genau richtig, dass der Morning Week gesagt hat, hey Schneider, du kannst bei uns anfangen. Und war für mich mega interessant. Und dann habe ich auch gesagt, okay, Ende 7 ist es definitiv fertig. Nur dann hat Mika Häkkinen, weil er die Meisterschaft nicht gewonnen hat, das war, ging auch ein bisschen blöd, da ging es ja zwischen Tomczyk und ihm in Barcelona und da war der komplett angefressen, der Mika. Mhm. Und hat gesagt, er fährt nicht mehr. Jetzt hat er die Schnauze voll, fährt nicht mehr. Und dann hat Hauk gesagt, Schneider, wenn du jetzt auch noch aufhörst, wir müssen, BMW war ja noch nicht dabei, wir müssen noch ein Jahr überstehen, dass BMW, der nächste Hersteller kommt, dann kannst du von mir ausgehen. Und da war dann habe ich gesagt, okay, aber ich habe einen Vertrag bei AMG und da war er eh sauer drauf, der Hauk. Das werde ich auch nie vergessen, wo wir den Vertrag unterschrieben haben. Weil ich habe zu Norbert auch immer gesagt, hey Norbert, ich will aufhören. Und dann hat er gesagt, mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich drum, du machst was bei uns. Und der hat mir das immer das Gefühl gegeben. Da habe ich nur zu Norbert gesagt, hey Norbert, ich kenne das. Ja. Dann sage ich, verkündige ich hier, ich fahre nicht mehr. Und dann sagst du zu mir, ja, ich guck mal. Und dann warte ich mal 2 Jahre, bis du vielleicht, genau, das kann ja alles passieren. Weil der hat ja relativ viel um die Ohren mit Formel 1 und DTM und so. Klar, bei Norbert war eigentlich so, wenn er gesagt hat, macht was, dann hat er auch immer was gemacht. Also ist jetzt nicht einer, der irgendwelche Sprüche gemacht hat. Nur dann kam halt der Volker Morningweg gerade recht, wo der gesagt hat, bei mir kriegst du einen 3-Jahres-Vertrag, weil dieses Projekt ist jetzt in der Entwicklung und bis wir rauskommen, dauert eine Zeit lang und wir haben da vieles vor und ich will, dass du bei uns bist, auch Instruktor machst und.
Bist okay, also Instruktor und was war das andere bei der Entwicklung?
Entwicklung, also Entwicklungsfahrer, ja, genau. Okay. Also wir mit den Ingenieuren zusammenarbeiten, das Auto auf die Beine stellen, praktisch das Auto laufen lernen und Performance machen, weil mit dem SLS haben wir ja das erste Mal in Eigenregie ein Auto entwickelt.
Genau.
Vorher hatten wir irgendwelche Mercedes, die wir halt veredelt haben aufgepimpt. Hört er nicht so gerne, wenn das unser Chef gehört hätte. Ehemaliger Arbeiter, wo wir uns schon gekümmert haben. Wir haben natürlich schon gesagt, das ist jetzt unser eigenes Auto, wenn wir eine C-Klasse und einen V8 reinbauen und so, weil das beim Daimler ja nicht gab. Aber ich sag mal, das war das erste Mal, dass AMG wir vom Mercedes einen Entwicklungsauftrag gekriegt haben für ein ganz eigenes Auto. Ja,
was für eins, oder?
Der ist auch dazu.
Das ist wirklich eine Ikone.
Die einzige Vorgabe, die wir gekriegt haben, war ein Front-Mittelmotor. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt hier fangen wir mal an. Und das war schon unglaublich. Und dann bin ich zum Morning Week hin und dann sage ich, wie stelle ich das vor? Und dann hat er mir direkt gesagt, der hat auch ganz klare Linie gehabt und Vertrag, Geld, war alles fest und dann sagst du, aber ich muss jetzt erst den Norbert anrufen, Hauk, weil dem habe ich ja gesagt, dass ich aufhören möchte und dass ich halt was anderes mache und dann sage ich jetzt, dass ich bei dir anfange. Er sagt, ja, ist kein Problem. Ich kenne den ja gut, ja, aber die waren nicht beste Freunde, um es vorwegzunehmen. Der Welt. Norbert, hier ist der Volker. Ich wollte nur sagen, der Schneider hat gerade bei mir unterschrieben. Da habe ich überhaupt gesagt, da müssen wir mal reden, da brauchen wir nicht mehr reden, ich wollte es dir nur mitteilen. Tschüss. Aufgelegt. das war nicht so. Das fand der Norbert nicht. Er hätte es anders lösen können, aber wie gesagt, wenn man die Konstellation gekannt hat zwischen den zwei, war, hat mich das jetzt nicht überrascht. Ja. Das Verhältnis war da auch nicht so gut zu der Zeit in dem Moment. Aber für mich war es halt cool. Ja. Und dann hat der Norbert zwar noch den Zetsche angerufen und gesagt, hey, was macht denn der Bonneweg da? Und dann hat der Zetsche nur gesagt, Norbert ist doch geil, der Schneider und AMG ist perfekt, weil ich hatte mit Zetsche vorher geredet, dass ich gerne irgendwas machen will. Ja. Ja. Und dann habe ich ihn angerufen, wo der Morning mir das gesagt hat. Und dann hat er gesagt, hey, du und AMG, 100%, mach das.
Total, ja.
Passt du perfekt hin. So, weil den Dieter, das ist vielleicht muss ich auch noch einen kleinen Rückschwung machen.
Ja, sofort.
Boah, ich weiß gar nicht, 95, wo ich Meister wurde, ist der Dieter Zetsche Truck-Vorstand geworden mit seinem Vater. Ne? Und vorne saßen halt die ganzen Formel-1-Fahrer und Tralala und Professor Hubert. Und ich saß mit Dieter hinten am Tisch. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Ja, weil die haben halt uns aufgeteilt, die Rennfahrer. Und ich war jetzt als DTM-Champion, saß ich beim Zetsche.
Ja.
Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, es ist halt, du sitzt beim LKW-Vorstand. Und ich sage, ja, Herr Zetsche, ich bin der Dieter, ich bin der Bernd. Was machst du? Ja, bin neu, machen das und bringe jetzt mal versucht die LKWs. Und dann sagt er zu mir, du Bernd, wenn ich hier was zu sagen hätte, würdest du hier Formel 1 fahren und nicht Dieter vorne. vielleicht Dieter, vielleicht musst du nur lang genug warten, dann hast du auch was. Ja, nee, brauche ich gar nicht, sagt er. Und dann war er da jahrelang mein großer Chef. Daher ja, war die Verbindung zu ihm von Anfang an halt richtig cool und hatte cooles Verhältnis zu ihm.
Ja.
Aber auch jetzt zu Ola Kalenius. Ich meine, Ola Kalenius war unser AMG-Chef. Ja.
Ja,
er war vorher im Motorenwerk und dann in Amerika drüben, Tuscaloosa und dann bei AMG 5 Jahre. Deswegen, wenn man so lange bei einer Firma ist, trifft man halt die Leute immer wieder.
Das muss nett zu jedem sein.
Genau,
ne?
Also man weiß nie, wann man ihn wieder trifft. Ne?
Ja.
Ich glaube, dass ich immer relativ nett zu allen war, egal ob es jetzt,
Gefühl habe ich auch, ja.
Ob's jetzt irgendjemand in die Kantine macht oder irgendwo ein junger, auftriebender Manager ist. Naja, so bin ich halt zu AMG und das war herausragend, weil Tobias Moers, der war ja damals unser Chefentwickler und Moers und Morningweg, zwei Alpha-Tiere, war auch nicht so einfach zu handeln und ich war zwischendrin, ja, weil der Morningweg hat viel auf meine Meinung Wert gelegt und hat auch gewisse Dinge versucht, selber in das Auto zu bringen. Eins war die Lenkung zum Beispiel, das werde ich nie vergessen. Ich war mit Tobias in Patenburg. Es war ja schwere Zeit, Finanzkrise. War nicht nur das Auto zu entwickeln, sondern die ganzen Zulieferer waren ja insolvent. Oder viele. Und wir mussten Insolvenzverwalter reinsetzen, dass wir unsere Teil, weil wir haben gesagt, wir kommen 2009 und dann wollten wir auch 2009 kommen und nicht 2 Jahre später.
Ja.
Das war bewundernswert, wie die Jungs das alle gemacht haben. Und da ging es um die Lenkung und ich war in Papenburg auf dem Oval, wir sind da mit 300 und war ganz schwierig mit dem Auto überhaupt geradeaus zu fahren. Und da habe ich gesagt, hey Tobias, wieso ist diese Lenkung so scheiß leicht? Das ist viel zu leicht, das Auto überlenkt man, weil der SLS durch den Front-Mittelmotor war der sehr präzise auf der Vorderachse.
Mhm.
Ja, und da habe ich gesagt, musst du eine andere Lenkung machen. Du bist doch der Chefentwickler, ja, der Morningweg, der will eine ganz leichte Lenkung haben, weil das gibt einem halt ein agiles Auto. Das hat er immer gesagt. Ich sage, das kann ja von mir aus bei 30 km/h leicht gehen oder bei 50, dann kann es ja agil sein. Aber bei 300 Grad ausfahren mit dem Auto ist für mich schon eine Herausforderung. Ich weiß ja nicht, wie dann die Kunden das machen wollen. Und dann sagt er, ja, wir haben heute Abend Besprechung, das sagst du das mal. Weil ich wusste gar nicht, dass das heikel ist. Der Tobias war da auch schon, ich glaube, der wollte mich ein bisschen ins Messer laufen lassen. Und hat mir aber gesagt, dass das halt Morningweg-Sache ist.
Okay.
Und dann sitzen wir da alle Mann zusammen. Da gibt es so Ampeln, ja, wo du rot, gelb, grün hast, wo du stehst mit deinem Teil.
Ja, okay,
also geht es ums Getriebe und dann bist du bei gelb, weil das und das noch ist. Grün heißt Serienfertigung, also kannst du praktisch loslegen. Und dann ging es um die Lenkung, die war halt noch gelb. Und da habe ich gesagt, hey Volker, also ich war jetzt 2 Tage hier in Papenburg, mit dem Auto kann ich nicht gerade ausfahren. Die Lenkung geht viel zu leicht. Und haben alle schon die Luft angehalten, weil sie gedacht haben, jetzt kommt der große Hammer, weil das ja sein. Und dann sagt, wieso? Dann sag ich, ja, pass auf, eine Lenkung kann von mir aus leicht gehen. Dann hat er gesagt, wieso? Eine Lenkung muss leicht gehen, das fühlt, dann hat man ein agiles Auto, dann fühlt man das Auto. Sag ich, ja, das ist vielleicht bei 20, 30 km/h so. Aber ich fahre ja nicht auf der Rennstrecke, das Lenkrad vermittelt mir den Grip. Und wenn das viel zu leicht geht, dann habe ich immer das Gefühl, das ist gar kein Grip. Mhm. Und das Nächste ist, auf diesem Highspeed-Oval, durch das das Auto so präzise ist an der Vorderachse, du fährst ja immer praktisch Schlangenlinien. Mhm. Also wir müssen da was anders machen. Und er hat das überlegt, Schneider hast recht. Möhrs, was können wir machen? Dann hat der Tobias natürlich gesagt, ich habe dir schon gesagt, gieß hier. Weil der hatte das natürlich alles in der Schublade. Tobias Möhrs war schon ein gigantischer Ingenieur. Der hat da, was er in den SLS rein oder rausgeholt hat, war schon Wahnsinn. Auch wenn wir auf der Nordschleife waren und ich habe denen gesagt, hey, das Auto eiert, dann hat er direkt gewusst, wovon ich rede. Ja. Was, warum und weshalb. Und dann waren irgendwelche Lager, weil du die musst natürlich ein Auto für die Straße ist ein anderes Auto wie ein Rennauto. Ja? Mhm. Und wenn du dann Lager, wie wir das vom Rennauto kennen, direkt ans Chassis schraubst, dann hast du natürlich eine geile Rückmeldung, aber null Komfort. Ja? Ja. Und deswegen gibt es da solche Lager, die haben so und so viel Spiel. Ich wusste gar nicht, von was die reden. Ja. Und da hat der Mörser gesagt, ja, wir müssen 3000% härter gehen und so. Und dann war das auch direkt alles viel besser. Okay. Der Mörser hat nur dann irgendwann gesagt, hey Jungs, ihr wisst schon, nicht jeder fährt über die Nordschleife zum Bäcker seine Brötchen holen. Ne? Das Auto muss halt auch so fahrbar sein. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hingekriegt. Also war schon Wahnsinns-Erfolgsstory. Und 2008 bin ich ja noch die Meisterschaft gefahren. Weiß gar nicht, Sechster geworden. Nicht überragend.
Ich glaube, irgendwann bist du dann auch, ich will jetzt nicht das Wort Lame Duck nehmen, aber irgendwann, wenn du weißt, der Vertrag läuft aus, du hast eigentlich schon was anderes im Kopf, du hast schon seit 2 Jahren was anderes geplant,
dass man sich da noch jedes Wochenende aufhalten kann. Kann sein, aber ja. Ich meine, ich hatte immer noch Spaß am Fahren.
Ja, also gut, das war nicht so, Sechster ist dann natürlich, andere träumen davon.
Ne? Genau. Aber ich glaube, die einfach eine andere Perspektive mal noch zu haben. Ja, schon. Und einfach zu sagen, ja, es muss nicht alles das eine sein. Mhm. Und das Einzige, was für mich halt blöd war, Mercedes hat ja nichts anderes gemacht im Rennsport. Das heißt, ich konnte nicht sagen, ich fahre mal ein 24-Stunden-Rennen am Nürburgring in Spa, weil wenn, dann hätte ich ja einen Porsche oder so. Und wir kamen gerade mit dem SLS als 911er-Fighter raus.
Ja. Da, ja.
Also da kann ich ja nicht noch als Mercedes-Markenbotschaft mit dem Porsche fahren. Ja. Von daher war mir klar, es wird schwierig, überhaupt noch mal ein Rennen zu fahren, außer DTM, weil DTM war mal dabei. Formel 1 war auch schwierig. Also aber habe ich gedacht, wir machen einen GT3 aus dem SLS. Also ist ja die perfekte, ist ja ein perfekter Auto. Und damals, Thomas Jäger war noch mit dabei und Uli Fritz, der war verantwortlich für die Driving Academy. Also wir haben ja ganz viele Events gemacht mit Kunden auf Rennstrecken und Schweden oben. Und da haben wir gesagt, hey, wir müssen Kundensport machen. Wir müssen, und das für mich selber, kann ich selber noch ein bisschen fahren, ne?
Genau,
ja. So ein Auto entwickeln, dann habe ich den Gerd angerufen, da hat er gesagt, hey, die Basis ist mega. Und dann hat der Uli Fritz den Morning Week gesagt, hey Volker, wir müssen so ein GT3, wir bauen Kundensport auf, wir waren ein bisschen anders als Porsche. Der Thomas ist früher Porsche Cup gefahren, war glaube ich auch Meister und hat das System von denen gekannt. Ich habe das nicht gekannt. Und er sagt, okay, wir haben auch genau klare Vorstellungen, wie wir uns differenzieren können, was wir anders machen als die, dass wir als AMG-Marke, weil es nicht einfach ist, ein Auto zu bauen, aber das Drumherum ist ja das, was du aufbauen musst. Das Auto können wir in 125 Tage bauen, haben wir gelernt. Ja. Aber das Drumherum ist halt mal ganz was anderes. Also hat der Thomas mit dem Uli dran gearbeitet, sowas, und ich habe mit dem Gerhard Unger den ersten SLS gebaut als GT3. Ich glaube, in 2 Monaten war er fertig.
Und, also schnell seid ihr, das muss man jetzt sagen.
Also das ist schon. Und ich meine, vor allen Dingen für ein ganz überschaubares Geld, ja, also Entwicklungsgeld. Weil der Morning Week konnte ja nicht zum Hauk gehen, weil Hauk war ja Motorsport verantwortlich. Da sage ich, okay, wenn ihr zum Hauk geht, wird schwierig. Also ist er direkt zum Dr. Weber. Thomas war Entwicklungsvorstand. Und der hat ihm gesagt, hey, Thomas, wir wollen da so ein GT3 machen. Also ja, mach du mal, weil das war ja eine brutale Erfolgsstory, sowieso schon der SLS. Und dann haben wir einfach das Ding mal gebaut. Und das war schon Hammer. Und der Hauk hat dann halt nochmal gesagt, okay Jungs, also Begeisterung war anders, aber wenn ihr das macht, ihr müsst ein mega Sicherheitskonzept haben und ihr müsst das aus der DTM übernehmen mit diesem Monocoque als Fahrersitz, damit die Fahrer, unsere Kunden, geschützt sind. Und das haben wir dann halt auch, das war nicht so einfach, weil wir waren ja sehr limitiert an Geld, weil letztendlich durfte das Programm oder sollte das Programm kein Geld kosten, weil Mercedes gesagt hat, wir geben ja schon Geld in Formel 1 und in DTM aus. Mhm. Also, wenn das Kundensport ist, könnt ihr das machen, aber das muss sich rechnen. Also müsste man einen Business Case erstellen. Ja. Wie viele Autos müsst ihr bauen? Was kostet die Entwicklung? Wie viele Autos müssen wir bauen, um alle Kosten wieder reinzubekommen? Und das war nicht so einfach. Also muss schon viele Autos verkaufen, um so Entwicklungsprojekte auch wieder reinzuholen. Was wir ja gar nicht auf dem Schirm hatten, war Ersatzteileverkauf. Ja, weil du, klar, wir haben gedacht, wir müssen alles über, wir haben schon klar gedacht, dass wir Ersatzteile verkaufen.
Aber nicht in der Masse.
Nee, weil das war ja.
Hätte ich mal bei Porsche nachfragen sollen. Ich glaube, das ist für die auch ein gutes Geschäft.
Gut, die haben natürlich auch ein anderes Volumen. Ne? Ja, also wenn du anfängst, wir haben dann das Auto gebaut, ich war dann am Lausitzring, ich habe sogar Filmaufnahmen gemacht, selber. Es war kein Fotograf, nichts dabei. Es gibt halt keine Bilder außer ich von dieser ersten, von der Jungfernfahrt vom SLS GT3. Und da haben wir 3 Tage noch an diesem Flughafen rumgemacht, weil es gar nicht so einfach war. Wir mussten natürlich Kosten sparen. Da haben wir eine Bosch Elektronik und eine Magneti Marelli Anzeige gehabt. Und die haben wir miteinander verknüpft, bis halt der eine Ingenieur irgendwas gemacht hat. Und da waren alle Daten weg. Also hatten wir kein Display im Auto. Und da kannst du nicht fahren, wenn du nicht weißt, Öltemperatur, Wasserdruck. Muss ich ja mindestens mal Öldruck haben und Wassertemperatur und die Temperatur vom Getriebe. Und da haben wir wirklich lange rumgemacht und ja immer mit Italien und es war Wahnsinn. Aber dann sind wir zum Lausitzring und sind da gefahren und das Auto war richtig schnell. Also Gerhard hat wieder eine Waffe gebaut.
Ja, gezaubert.
Ja. Also wir durften ja gar nicht schnell fahren, weil es gibt ja Balance of Performance mit den Restriktoren und so. Wir haben ja am Anfang gedacht, wir fahren da, ich sage jetzt die Größe 36, da haben wir ungefähr 580 PS und 640 kann der ja. 650, glaube ich, sogar mittlerweile. Und wir waren viel zu schnell. Wir sind 2 Sekunden, 3 Sekunden schneller gefahren wie die aktuellen Zeiten. Und denke, was machen wir jetzt? Aber haben das erstmal vorangetrieben, dass wir die Temperaturen im Rahmen sind. Wir mussten die Auspuffanlage gehen. Am Anfang durch das Auto. Das Auto war viel zu heiß und zu schwer, weil da hast du eine riesen Auspuffanlage. Deswegen haben wir dann Sidepipes gemacht. Also viel, viel kürzere Auspuffanlage, viel weniger Gewicht und keine Hitze im Auto. War natürlich auch die Frage, können wir das als Mercedes überhaupt Sidepipes machen? Irgendwo Ami-Schlitten hat das vielleicht auch doch nicht wir. Aber ja, ich glaube, es war alles cool. Ja. Und dann waren wir da und dann kam der Thomas, weil ich gesagt habe, ja, ich war ja schon 2 Jahre aus dem Renngeschäft raus. Der Thomas war ja noch aktuell. Und dann ist er noch ein paar Mal gefahren und dann haben wir das Auto geguckt, dass es kundentauglich ist. Also die Knöpfe, Traktionskontrolle, ABS, wo machen wir den Schalter hin, wie positionieren wir das, wie beleuchten wir das für 24, muss ich an alles denken. Ja,
stimmt.
Lichterpakete machen für innen, für draußen und, weil das erste Rennen, was wir dann fahren wollten, war 24 Stunden Dubai, weil wir gesagt haben, da können wir mal testen, ob alles hält. Ja, da sind wir relativ viel gefahren, haben auch Dauerläufe gemacht, aber nicht über Nacht, sondern wir sind mal in die Nacht reingefahren, wegen Licht zu checken, wie leuchtet die Strecke aus und wo stehen wir da. Weil wenn du nachher im Verkauf gehst, musst du ja auch die Preise zu allem wissen. Ja, du musst wissen, was kostet dein Lichterpaket, was kostet das, was ist jenes.
Ja, klar.
Der Thomas hat das auch mega gemacht, dass man Internetportal Zugang gibt zu den Kunden. Du kaufst das Auto, kriegst einen Zugang, kannst dich direkt bei HWA einloggen. Wenn du auf der Rennstrecke bist, aber es geht irgendwas kaputt, kannst du direkt bestellen. Innerhalb von 3 Werktage hast du es in Europa.
Okay.
So, und so haben wir mit dem Ganzen angefangen. Wir haben Ingenieure abgestellt, wenn ein Team gesagt hat, sie setzen das Auto ein. Wir selber setzen ja keine Autos ein. Haben die einen Ingenieur anmieten können für die Rennveranstaltung oder einen Mechaniker, weil das ja alles neu war. Haben gesagt, hey, wir arbeiten euch ein, wir helfen euch als Team. Wie Black Falcon, die sind ja dann zu uns gekommen. Das haben wir dann mit Ingenieure und Mechaniker, die ausgebildet und wir als Fahrer. Ich wollte ja gar keine Rennen fahren, nur haben wir gesagt, okay, wäre ja auch cool, wenn ich die Fahrer, die haben, coachen, ja, weil die bezahlen ja letztendlich auch die Rechnung.
Ja.
Und so hat der Thomas und ich, wir sind am Anfang das erste Rennen zusammen auf dem Auto gefahren und dann haben wir uns schon gesplittet, weil natürlich auch blöd ist, wenn Thomas die 2 AMG gegen die Kunden fahren. Also haben wir gesagt, okay, ich fahre mit dem Kunde, du mit dem Kunde.
Ja.
Und so bin ich dann bei Heiko und da bin ich, komme ich wieder auf den Norbert Brückner zurück. Der hat dann damals angefangen mit Kundensport. Er hat Person, haben die gekauft. Und Heiko hieß das Team. Und da haben die ein bisschen DTM gemacht, haben sie aber dann nach einem Jahr sein lassen. Und da haben wir GT3 gemacht. Mit dem bin ich dann ganz viel Dubai gefahren und so Langstrecken, Spar. Ich habe auch mit denen Spar gewonnen. Unglaublich coole Zeit. Und der Norbert und ich sind mein bester Freund, ältester Freund, weil als ich 7 war, hat er mich, habe ich ihn kennengelernt. Und er war 19. Und bis heute machen wir ganz, ganz viel zusammen. Er macht heute noch Rennsport, okay, und vieles andere. Und ich bin mit ihm auf der Welt unterwegs. Ja. Ich werde 60 und er 71, 72. Also es ist Wahnsinn, dass so eine lange Freundschaft da herrscht. Und vor allen Dingen wir immer noch genauso viel Spaß am Motorsport haben wie damals. Mhm. Vielleicht in einer anderen Position jetzt, aber der hat mich auch gecoacht im Kartfahren. Der war selber Vize-Weltmeister. Auf meiner eigenen Kartbahn, wo ich zu Hause war, hat er mit mir Starts geübt. Also am Start war ich immer ein bisschen schwach.
Das Anschieben.
Ja, das Anschieben geübt, ja, aber halt auch Starts. Wir haben zwei Karts gehabt, da hat er einen Sitz reingemacht. Der war schwerer als ich, aber der war schon richtig gut auch im Kart. Der hat mir ja alle Tricks und Kniffe gezeigt und mich da praktisch ausgebildet. Und wenn wir heute unterwegs sind, wir haben so viel Spaß, weil wir halt diese alte Zeiten erzählen, was wir da für einen Quatsch gemacht haben. Eine Geschichte muss ich erzählen, wir sind mal aufs Go-Kart-Rennen gefahren. Mein alter Herr musste immer noch viel arbeiten. Mhm. Und dann hat er gesagt, pass auf, ihr zwei fahrt mit dem Bus vor, wo das ganze Kart alles drin war. Wir sind irgendwo nach Mönchengladbach sind wir gefahren, nach Niederkrüchten. Und wir fahren da auf der Autobahn und er sagt, er kommt nach. Und irgendwann auf der Autobahn, ja, war morgens um 4 Uhr oder 5 Uhr sind wir los und irgendwann um 7 war kein Auto auf der Autobahn, kommt dann uns vorbei, fahren wir auf den Parkplatz und dann sagt er, pass auf, wir machen so, ihr zwei fahrt schon mal vor, ich komme im Bus und dann könnt ihr die Strecke ablaufen, kannst du mit Bernd alles erklären, könnt ihr frühstücken. Wir ins Auto, auf die Autobahn, 220, was das Ding halt ging, mein Papa sein 230E oder was er hatte und wir fahren Stunde, anderthalb, auf einmal der Norbert. Oh scheiße, ich habe einen Autoschlüssel vom Bus einstecken. Da gab ja keine Handys oder so. Ja, klar. Wir von der Autobahn runter auf die andere Seite, Vollgas zurück, auf einmal kommt uns der Bus entgegen.
Ach, kurz geschlossen.
Genau, der stand so ein bisschen am Hang und wir sind dann wieder auf die andere auf der Autobahn. Wenn, klar, damals war halt nicht viel los. Ja. Mir mein Papa eingeholt und die haben so verschoben. Oh, ihr Idiot, lass mich da auf der Autobahn stehen, wie kann man so doof sein? Ja, wir haben so gelacht und dann ist einfach ein bisschen überhaupt weggekommen. Da hat er erstmal das Lenkradschloss geknackt, ne? Er hat erstmal durchgerissen, hat er vom Motor, wo man die Karts draufstellt, so eine Stange genommen und hat es einfach durchgerissen und hat den bergab rollen lassen und ist angesprungen. Ja, die Diesel waren halt früher noch ein bisschen anders.
Ne? Stimmt, ja.
Ist heute nicht wie heute, dass Elektronik da eine große Rolle spielt. Da ist das Ding angesprungen, dann kamen die uns da entgegen. Und er hat geschimpft. Wir haben da Storys erlebt. Naja, auf jeden Fall so hat dann die ganzen Kundensport angefangen und es war für mich Wahnsinn, das mitzuerleben, wie das aufgebaut wird, wie es entwickelt ist. Wir haben näher 100 Autos verkauft, ja, von dem SLS. Und wo dann im zweiten Jahr, sag ich mal, so 30, 40 Autos unterwegs war, wie viele Teile du am Wochenende da. Also bei HWA hat ja nichts mehr stillgestanden, ne? Weil da waren wir am Anfang, weil wir hatten ja mehrere Probleme. Wir hatten ja einmal das Problem, dass wir neue Autos auch ausliefern mussten. Wir hatten unglaublich viele Anfragen auf einmal. Mhm. Porsche hat so ein bisschen schleifen lassen, das GT3-Thema zu der Zeit, was für uns super war. Also haben uns extrem viele angefragt. Und auf der einen Seite musst du so Autos bauen, auf der anderen Seite mussten wir ja auch Teile für die bestehende Autos liefern.
Ja.
Ja, und je mehr die kaputt gefahren haben, umso weniger konnten Autos ausliefern. Also es war ein ganz heißer Tanz, den wir da vollführen müssten, weil wir natürlich, wenn die in Australien angerufen haben, sagen, hey, wir brauchen ein Auto, das Top-Team will ein Auto haben, will von Porsche auf Mercedes wechseln, ja, dann kann ich jetzt sagen, wir haben nichts. Ja, dann was bist du schon wieder gucken und dann sagst du, okay, aber wer kriegt denn jetzt weniger Teile oder wer kriegt was? Also das war nicht einmal einfach, aber halt ein schönes Luxusproblem. Ja. Und wo dann irgendwann mal im letzten Jahr 2015, wie gesagt, 100 Autos draußen waren, das war Wahnsinn, was da los war an jedes Wochenende. Ja, weil du hast ja nicht mehr Saison wie früher. Früher hast du, DTM fing halt für HWA ja auch irgendwann mal im Mai an und im Oktober war Schluss und dann hast du ein bisschen Test gemacht. Ja, aber jetzt hast du das erste Rennen in Dubai. Jetzt ja, ist sogar noch Daytona vorher oder Dubai ist, glaube ich, noch vorher. Nur dieses Jahr nicht, weil die Container rechtzeitig kam. Aber du fängst halt irgendwann Anfang, erstes Wochenende Januar an und dann zweitletztes Wochenende im Dezember fährst du Abu Dhabi 12 Stunden.
Rund um die Uhr Rennkalender, ja.
Du fährst rund um die Uhr Rennen. Ja. Und für HWA war das natürlich auch eine Umstellung, ja, weil du musst ja mal Leute immer vor Ort sein, die immer da sind. Ja, das heißt, wenn der in Australien nachts um 3 Uhr Teile bestellt, dann ist da schon einer und packt zusammen und schifft die darüber. Wir haben natürlich jetzt, als das immer mehr und mehr wurde, jetzt einen Standpunkt in Asien, wir haben einen Standpunkt in Australien und wir haben auch in Amerika einen Teile-Support für die Kunden, die vor Ort sind. Aber es wurde halt alles in den letzten, ja, von 2011 bis heute aufgebaut.
Du bist damit ja auch selber mitgefahren mit Black Falcon, ne? Also hast du ja eben schon gesagt, 24 Stunden Nürburgring.
Genau, 2013 war ja dann das Wahnsinnsjahr, was ich hatte.
Ja.
Wir sagen immer, das war der Grand Slam, weil Daytona durften wir noch nicht fahren. Ja. Aber ich habe in dem Jahr erstmal 24 Stunden Dubai gewonnen.
Ja.
Dann sind wir zum Nürburgring, habe ich 24 Stunden Nürburgring gewonnen.
Ja.
Dann bin ich nach Spa, habe 24 Stunden Spa gewonnen. Dann bin ich nach Bathurst, das war noch vorher, habe ich 12 Stunden Bathurst mit Thomas und Alexander Roloff. Das war unfassbar. Wir waren ja noch nie ich sollte Bathurst fahren mit Klaus Ludwig zusammen.
Ach so.
Mit Ford. Und da bin ich dann, weil der Alex Kaffee sich verletzt hat, bin ich als Ersatzfahrer nach Jerez gegangen. Und nicht nach Bathurst.
Da hast du Bathurst erst 2013 kennengelernt.
Genau, warst du erstmal da.
Und wie fand sie Strecke?
Mega.
Ja, das sagt auch jeder.
Ja, mega Strecke, hat unglaublich viel Spaß gemacht, challenging. Mhm. Weil damals, ich habe jetzt dieses Jahr auch wieder angeguckt, ja, damals waren dort 70 Autos. Das sind ja so kleine Hüpfer, wir haben rumgefahren. Weißt du, bin ich im GT3 gefahren, dann fährt da irgend so ein Fiat Cinquecento rum. Oder keine Ahnung, was sie da alles hatten, Renault Clio. Und wenn du die Strecke lernen willst, müsstest du ja mal eine freie Strecke haben. Aber du bist mit 3 Fahrer, alle 3 neu und hast 2 Stunden Training.
Ja.
Das heißt, du fährst raus, fährst hoch, fährst immer hinter den Clios her. Da oben in dem Eiskanal, sage ich immer, also da oben, wo nur Strecke Wand kommt, ist schlecht mit Überholen.
Ja.
Das heißt, da fährst du dann die Sektion hinter dem Clio her. Nächste Runde, dann kannst du hinten wieder 2 Kurven gleich mal schnell fahren. Unten ist ja wie Permanentstrecke, das ist relativ einfach. Mhm. Aber dann, sobald du hochkommst, du hast eigentlich nie eine Runde die frei gefahren.
Okay.
So, und so haben wir zu dritt erstmal die Strecke gelernt. Und im Qualifying waren wir dann nur 6. oder 7. Aber wobei ich da nicht unzufrieden war, weil ich einfach wahnsinns Verkehr hatte. Thomas wollte zuerst fahren, ich bin nachher nochmal raus. War ich richtig gut unterwegs, aber so haben wir gesagt, 12 Stunden Rennen, ob du jetzt 5. bist oder 3. ist ja wurscht. Ja. Ja. Und im Rennen lief es ja wirklich richtig gut. Da waren wir wirklich richtig schnell und damals mussten wir einen Bronzefahrer aus dem Auto haben und das war der Alexander Roloff. Der hat Nürburgring nur gefahren. Der ist immer nur auf der Nordschleife gefahren und war deswegen als Bronze eingestuft.
Aber ach so, okay.
Der war schon gut, aber das Rennen zu gewinnen da oben war schon geil. Also die Australier haben auf jeden Fall nach diesem Rennen gewusst, was SLS und
schneller ist. Marketing für AMG ist das doch eigentlich mega, oder? Diese ganzen Langstreckenrennen und das
also für uns war Australien sowieso sehr wichtig, weil Australien ist die Hälfte aller Mercedes, die ausgeliefert werden, sind AMGs.
In Australien?
50%. Knapp 50%, ja.
Okay, krass.
Also mit Kanada sind das die 2 stärksten Märkte von nicht Volumen. Also Volumen war natürlich mehr in Europa oder in China und Amerika. Aber
vom Anteil her.
Aber vom Anteil her sind das die Märkte, die am allermeisten AMG kaufen. Deswegen für uns ein ganz wichtiger Markt.
Ja.
Und deswegen machen wir auch viel da drüben mit Teams, die da unterwegs sind, weil die auch AMG viel Marketing dort macht, Kunden einlädt. Also das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt da drüben, auch gut zu performen. Und in dem Jahr, ich meine 2013, dann bin ich noch die 12 Stunden von Abu Dhabi auch noch gewonnen. dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss der Helm endgültig an den Nagel gehängt werden. Ja, weil
jetzt habe ich den Landstreckenleuten auch noch gezeigt, dass sie es kann. Ja, jetzt kann
also die Teams haben bei AMG nur angerufen und gesagt, wir wollen den Schneider, weil die haben gedacht, wenn ich auf dem Auto fahre, gewinnt das Auto.
Ja, ja. Naja, ist ja vielleicht so.
Gut, ich habe aber auch, muss sagen, in dem Jahr viel, es gab einen Ingenieur, den habe ich fast immer mitgenommen zu den Teams. Der war zwar bei meinem Freund Norbert Brückner unter Vertrag, aber ja, dem war wichtiger, dass ich ein gutes Auto hatte, als jetzt, deswegen habe ich mit zu Black Falcon genommen.
Okay.
Und habe bei Black Falcon mit dem Ingenieur von Heiko gewonnen. Also das wird es heute auch nicht mehr geben, dass dir ein Team den Ingenieur gibt von dem anderen.
Ja. Gibt es noch irgendeine automobile Herausforderung, die du gerne erleben möchtest? Irgendein Rennen oder so?
Nee, jetzt nicht mehr. Also muss sagen, ich hätte gerne den Indycar mal noch getestet, ah, ja, okay, aber ja, gefahren würde ich sowieso nicht, weil die Ovale für mich einfach zu gefährlich waren. Und wenn man sieht, was da passiert, ist unfassbar. Und ich habe hier hinten, irgendwo ist hier auch noch ein Bild, wo wir in Laguna Seca waren, 97, da ist der Alexander Wurz da mit dem Greg Moore gefahren, der tödlich verunglückt ist, direkt anschließend in Fontana. Ja, bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, die Oval. Und ich bin froh, dass der Dario es überlebt hat, weil der darf ja auch nicht mehr fahren, weil er sich den Rücken so verletzt hat.
Okay.
Und den treffe ich jetzt immer wieder mal und da haben wir auch viel Spaß und erzählen von früher, weil war schon eine ganz besondere Zeit. Und ich meine, ich muss noch sagen, abschließend vielleicht, dass die Autos alle im Museum sind, ist, vielleicht machen wir nochmal eine Sendung, reden wir über die Zeit, wenn ich da alles kennenlernen durfte bei uns im Museum, weil das waren schon
lieben gerne, also wirklich lieben gerne.
Größen und das Mercedes, diese Historie, die wir haben und wir sind ja mal der Erfinder des Automobils, dass die das wirklich auch leben und beibehalten und nicht sagen, ja, was interessiert mich, was gestern war.
Nein, wirklich. Also bin ganz begeistert von so einer Karriere. Aber ich meine, gut, du bist einer der drei größten Motorsportler, die wir in Deutschland haben. Das muss man jetzt auch sagen. Ne?
Ja, man muss überlegen, ich bin am 20. März 1976 bin ich mein erstes Rennen gefahren.
Ja.
So, jetzt möchte ich eine kurze Werbung in eigener Sache machen, denn wenn ihr Bernd Schneider gerne auch nochmal in Action sehen wollt, dann findet ihr die passende Antwort auf meinem YouTube-Kanal. Dort könnt ihr jetzt als Abonnenten nochmal alle DTM-Rennen bis 1995 in voller Länge genießen. Mit allen Namen, die Bernd Schneider hier heute erwähnt, mit Haug, Ludwig, Stuck, Chris Nissen, Manuel Reuter und wie sie alle heißen. Natürlich hört ihr auch Rainer Braun mit seinem unnachahmlichen Kommentar der Rennen. Das Abo kostet 9,99 € im Monat. Kann natürlich jederzeit gekündigt werden und beinhaltet keine weiteren Verpflichtungen. Das ein oder andere Special-Video werdet ihr künftig dort auch zuerst erleben können. Gänzlich gratis bleibt dieser Podcast und mit dem geht's jetzt hier weiter.
Das musst du dir vorstellen. Ist schon eine ganz schön lange Zeit, da kommt was zusammen. Deswegen gibt es viel zu erzählen.
Ja, genau, viel zu erzählen. Wenig Unfälle, was mich tatsächlich freut, irgendwie, dass du da wenig erlebt hast.
Ja.
Und wir sitzen hier in deinem Privathaus am Bodensee und das ist ein fantastischer Raum hier oben, wo der voll steht mit Erinnerungsstücken. Und da
ja, das sind viele schöne Erinnerungen, aber ich muss sagen, ich habe dir die Bilder von gezeigt, die Wolfgang Wilhelm gemacht hat. Ja. Aber mit Helmut Daimel haben wir ja auch einen der besten Filmemacher gehabt. Norbert Hauck hat da wirklich großen Werk drauf gelegt, dass das alles festgehalten wird. Und manchmal sitze ich mit meiner Tochter hier und wir gucken uns so einen alten Film an und dann kommen uns schon die Tränen, weil das sind doch so schöne Erinnerungen. Wir haben doch so viel, also ich habe dem Motorsport viel zu verdanken, aber auch die Erinnerungen, die man hat. Und wenn man so viel Erfolg hat, dann guckt man auch gerne mal zurück und hat ein bisschen Spaß.
Kann ich verstehen. Und vor allem hast du das Ganze ja mit positiv abgeschlossen und so einen Übergang geschafft. Ich glaube, vielen Kollegen geht das vielleicht nicht so. Weißt du, die fallen dann in irgendein Loch rein oder so und haben da vielleicht jetzt nicht so den fließenden Übergang wie du. Deine Kinder, die haben aber nichts mit Motorsport zu tun. Drei hast du?
Gott sei Dank. Mein Sohn war am Anfang eher Fußballer, weil mein Ex-Schwager Oliver Bierhoff hat das irgendwie so ein bisschen in die Richtung, Gott sei Dank, gelenkt. Und ich war sehr froh, weil Motorsport doch ein hartes Brot ist. Und mein Sohn war schon immer groß als Kind und er ist jetzt 1,97.
Ja, dann ist es schwierig. Ne? Also eine Formelkarriere bleibt ihm.
Nee, ging muss man schon gleich, aber weil mein Sohn, ich bin 2013, habe ich am Nürburgring ja gewonnen und ich bin gefahren in dem Jahr mit Sean, Blackemolen, Sean Edwards und Niki Thiem und ich. Also wir vier waren auf dem Auto gesetzt und Bleckemolen ist in Start gefahren. Wir waren eigentlich nicht sehr konkurrenzfähig im Trockenen, weil wir sind mit Dunlop gefahren. Dunlop war nicht so stark. Michelin ist ja da oben am Nürburgring einfach die Macht, aber die konnten wir uns nicht leisten. Also sind wir mit dem gefahren, was wir hatten. Wir hatten dann nicht mal die Top-Top-Räder von Dunlop, weil die hatten einen Vertrag mit Rowe. Also mussten wir das nehmen, was übrig bleibt. Mit Slicks haben sie uns nachher ein bisschen besser versorgt, aber wir waren ja von Speed her konnten wir mit dem BMW und dem Michelin nicht mithalten. Und der Jean ist gefahren viel und der Jérôme Bleckemolen. Und irgendwann am Abend hat es dann angefangen zu regnen. Dann bin ich ins Auto. Wir hatten vorher viel getestet und beim Regen ging gar nichts bei uns. Und ich habe mit Dunlop dann geredet, ich will das so, so und so und hätte es gern so. Und dann gab es viele Diskussionen, sogar dass der Motorsportchef bei unserem Chef angerufen hat und gesagt, der Schneider, was sagt der da? Und also, wenn der das sagt, dann wird es schon stimmen. Und dann haben wir wirklich, und das war unfassbar, ein Regenrad gekriegt, wo ich pro Runde 30, 40 Sekunden schneller gefahren bin als alle. Es war aber hauptsächlich, der Unterschied war, dass ich Temperaturen das Rad gekriegt habe. A, meine aggressive Fahren und B, haben sie die Reifen wirklich in Mischung gehabt. Ich weiß nicht, wo sie sie hergeholt haben, mit einem Schnitt, der richtig cool war. Mhm. Und wir hatten eh schon viel Rückstand und um 11 haben sie dann das Rennen abgebrochen, weil es zu viel geregnet hat. Und wir waren irgendwo 6., 7. dann schon. Hatten aber 3 Minuten Rückstand schon immer noch auf die Spitze. Und am nächsten Morgen um 6 Uhr wurde neu gestartet. Und dann ist Bleckemolen, Edwards und ich sind ins Zimmer. Ich hatte ein Zimmer vom AMG im Lindner. Und die hatten gar kein Zimmer, weil normalerweise brauchst du ja kein Zimmer am Nürburgring fürs 24er. Mhm. Und dann lagen wir, mein Sohn Luca und die zwei und ich in einem Doppelbett. Ich glaube, das Luca ist aufs Sofa noch. Es war ziemlich kuschelig. Ja. Und Jérômes Frau war schwanger mit Zwillingen. Und er sagt, oh shit, es kann jeden Moment losgehen, tralala. Morgens um 5 Uhr klingt das Telefon, war seine Frau dran, er hat die Wehen gehen los. Ist der abmarschiert? Ich habe gedacht, das Rennen geht los, aber er geht, ich muss nach Hause fahren, Da war nur noch der Jean und ich. Und weil Niki Thiem ist noch gar nie gefahren in dem Auto vorher und schon gar nicht im Regen.
Ja.
Und dann ging es um 6 Uhr, ging es morgens los. Und dann haben sie gesagt, du fährst. Okay, ich fahre Start. Und es war unfassbar. Also die Reifen waren echt richtig cool. Und wir sind Kreise gefahren. Und dann war ich hinter Maxi Martin im Z4, der hat geführt. Mhm. Und ich wollte den gerade überholen und komme auf diese weiße Linie boxen, wo man aus der Box rausfährt. Mhm. Und fahre geradeaus in Kies rein und komme so ein Stück vorm Reifen. Also berühre gerade noch so die Reifen und da Steine vorne drin, da haben die mich, aber es war unfassbar, ich war im Funk und er sagt, hey, ich stecke im Kies, da bin ich schon rückwärts gezogen worden. Also die Streckenposten waren wirklich schnell und haben mich rausgezogen und dann haben wir das Ding gewonnen. Also dann hatten die auch noch ein Intermediate, weil ich bin irgendwann dann in die Box gekommen, Reifen gewechselt und habe gesagt, ja, machen wir die Regen wieder drauf und ja, wir checken, weil der Black Falcon war gut vernetzt mit den Streckenposten. Wir wussten halt, wo es nass und trocken ist. Mhm. Und er sagt, nee, wir haben Intermediate. Dunlop hat einen super Intermediate-Reifen. Haben nur wir. Und dann das Auto geht runter, ich fahre los. Ja, kalter Intermediate ist drauf. Er sagt, warum ist nicht geheizt? Ja, mach dir keine Sorgen, das funktioniert. Ich fahre raus, erste Kurve, Bremse, Mega-Grip. Das kann nicht sein, es war nass. Ich dachte, kann doch nicht sein, nicht geheizt. Und dann bin ich auf der Grand Prix-Strecke, war gerade ein GT3, der hatte Regenreifen, aber die waren auch richtig nass. Bin ich mit dem mitgefahren. Ich konnte einfach hinterherfahren. Es war unfassbar, wie viel Grip dieses Rad hatte. Und auf der Nordscheibe war dann schon so teilweise trocken und da, also ich glaube, in einer Minute schneller gefahren als die anderen. Das war unglaublich. Und dann haben wir, der Shaw konnte das auch, ja. Und dann, ich habe mich immer mit dem Shaw abgewechselt, immer Doppelstand. Und dann hatten wir, ich glaube, 6 Minuten Vorsprung nachher. Und wo es abgetrocknet hat. Und dann kam natürlich die Zeit vom Z4. Die sind dann auch pro Runde 30 Sekunden schneller gefahren als wir. Mhm. Gut, wir mussten auch nicht mehr so viel pushen. Ja. Aber das war schon Wahnsinn, was der Vorteil von so einem Reifen ausmacht. Und da hat Michelin dann mal richtig Gas gegeben, weil sie wussten, okay, mit dem Regenreifen wird es schwierig gegen Dunlop. Ja. Und dann ist ja der Shaw Edwards leider tödlich verunglückt bei diesem Test. Wir haben gerade vorher noch telefoniert. Wir sollten Abu Dhabi zusammenfahren. Und mein Sohn hat mit ihm viel gemacht, ja, weil der Jean war ja auch groß. Und hat immer zu mir gesagt, hey Luca, du musst Rennen fahren, du musst Rennen fahren. Ich habe gesagt, hey, Jean, sei ruhig, der soll Fußball spielen. Und wo das dann passiert ist, hat er gemeint, er müsste, ja, weil der Jean das gesagt hat, er müsste probieren. Dann hat man Kart gemacht, also ein Jahr ist er dann auch gefahren und hat diesen, jenes. Und hat gesagt, Luca, komm, mach ein gescheites Abi, studier was super und dann können wir immer noch irgendwie aus Hobby ein bisschen Motorsport machen. Aber lass es sein. Und heute noch auf seinem Handy ist auch ein Bild mit ihm und Schweitwärts drauf. Also ja, jedes Jahr gedenken wir an seinem Todestag an ihm, weil es hat uns schon beide sehr getroffen, dass das so einem jungen Kerl passiert ist.
Ja. Ach, vielleicht auch ganz gut. Du hinterlässt ja doch große Fußstapfen, wenn man da immer gemessen wird und dann der nächste Schneider da kommt und nicht die gleichen Erfolge einfährt. Dann sehen wir jetzt ja gerade bei Mick Schumacher,
genau,
wie schwierig das ist.
Es ist verdammt schwer. Ja. Es hilft natürlich. Ja. Man kann schon einiges bewegen, aber es wird auch nicht immer fair die Messlatte angelegt. Ja, weil bei Mick ist auch so, wenn der nicht der Sohn von Michael Schumacher wäre, hätte er es schon in gewissen Phasen viel einfacher, weil viele sagen mit, oh, wie geil ist der denn? So als Sohn von Michael Schumacher, ja, ist gut. Aber ich meine, man hat ja auch gesehen, dass Nico Rosberg hat es ja auch geschafft. Also es gibt schon auch Fahrer, wo mit diesem zurechtkommen und es vielleicht ein bisschen leichter tun. Aber ich sage mal, was beim Mick Schumacher mir extremst leid tut, dass der Michael sich nicht drum kümmern kann. Weil ich glaube, dass diese Karriere ganz anders verlaufen wäre, wenn Michael Schumacher an seiner Seite gewesen wäre bis jetzt. Der wäre ganz woanders stehen. Aber das tut mir eigentlich leid für ihn, aber weil ich glaube, er ist ein super Junge und er kann auch gut Auto fahren und ist bis jetzt unter Wert geschlagen worden.
Ganz sicher. Eigentlich schöne letzte Worte, aber wir haben ja noch die letzte Frage. Die letzten 50 Liter Sprit. Auf welcher Strecke und in welchem Auto verfährst du sie? Da bin ich jetzt ganz besonders neugierig.
Ja, du denkst natürlich den CLK GTR,
oder? Nee, habe ich jetzt kurz gedacht, aber da fällt mir auch ein Indycar, ja, vielleicht, genau, auf irgendwo Oval oder was.
Nee, ich glaube, wenn ich die letzten 50 Liter Sprit, würde ich nicht mehr Indycar fahren, weil das würde, ich kann ich sie auch aufteilen.
Ja,
kann also machen. Ich würde 25 Liter auf jeden Fall im CLK GTR nehmen, weil in Laguna Seca, das war für mich einfach unfassbar geil. Und ich weiß nicht, ob ich es von den körperlichen Anstrengungen noch schaffen würde, aber diesen McLaren, den ich damals in Jerez gefahren bin, das war einfach unfassbar. Also das war sehr beeindruckend für mich. Also 25, ich glaube, werde ich zwar nicht viele Runden kommen.
So gesagt, musst du mit dem Standgas aus der Box rausrubbeln. Ne?
3,5 Liter Motor, aber ja, wahrscheinlich hätte ich auch nicht genug Kraft, um mehr als 3-4 Runden zu fahren. Ja.
Also Bernd Schneider, vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Das war Bernd Schneider. Jetzt seid ihr perfekt vorbereitet auf seinen 60. Geburtstag am 20. Juli. Ich möchte euch gerne noch auf meinen YouTube-Kanal hinweisen, denn dort findet ihr noch ein paar Videos mit Bernd Schneider, der am Hockenheimring mit einigen der Rennwagen aus seiner Vergangenheit zusammengekommen ist. Die Oldtimer-Markt hat hier ganze Arbeit geleistet und eine tolle Story dazu gemacht, bei der ich dabei sein durfte. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Viel Spaß beim Anschauen und wir hören uns hoffentlich hier in der nächsten Woche wieder. Gute Zeit und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.
Alte Schule ist ein Podcast aus den Wake Word Studios.